redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zur Wissenschaft, in der Florian Freistetter und Holger Klein über Wissenschaft reden, mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Viele haben wir gerade, also ne, wir zeichnen auf am Sonntag, dem 14. Juni, und viele ist wieder da. Kam
genau,
gerade über die Agenturen.
Hat sich gerade vor einer Stunde oder sowas, hat sich die Landeeinheit auf dem Kometen wieder zurückgemeldet.
Churyumov-Gerasimenko, ich kann Ihnen aus dem Stand sagen, den Namen.
Ja, nicht
Respekt,
so.
Ne?
So schwer ist auch nicht.
Ich fand das ganz furchtbar, bis mir dann irgendwer beim DLR gesagt hat, du kannst ihn auch einfach 67P nennen, da versteht jeder, was gemeint ist. Und seitdem kann ich den Namen aussprechen, das ist auch seltsam.
Ja, ich hätte in Österreich sagen wir alle gerne Churi dazu, weil das eine schöne Doppeldeutung hat, aber...
Was ist die Doppeldeutung?
Das hatten wir auch schon mal, glaube ich.
Echt?
Churi,
ah, Mann,
Churi ist so wienerisch für Sperma.
Ah, nee, das... Echt?
Ja, also ich kann mich gibt es tolle Lied von Georg Danzer, glaube ich, der Churi-Fetzen.
Also ja, jetzt klingelt. Jetzt klingelt es bei mir, Spermafetzen.
Ja, das, was du nimmst, um Sperma zu entfernen, nachdem du es irgendwo hingetan hast, wo du es nicht haben willst.
Wo es nicht hingehört.
Genau.
Ja, und wissen wir schon ein bisschen mehr oder hat Fila sich nur gemeldet?
Nee, ein bisschen wissen, weiß man schon. Also es war zu erwarten, man konnte hoffen, dass das passiert, weil ja das Ding Solarzellen hat. Hat einfach noch nicht genug Licht abbekommen, ja. Weil es eben in der Gegend gelandet ist, wo es zu dunkel war. Und dann, je näher der Komet der Sonne kommt, desto mehr Energie kommt auch drauf und am 15. August, glaube ich, erreicht er den sonnennächsten Punkt. Das heißt, wenn sich viele gemeldet hätte, dann irgendwann jetzt, ja. Weil dann wäre genug Energie da. Und das DLR hat vorhin gerade eine Nachricht rausgegeben, wo sie sagen, dass ich glaube, minus 35 Grad ist die Temperatur, die viele schickt und 24 Watt hat er zur Verfügung. Das heißt, das Ding ist einsatzbereit und 65 Sekunden lang haben die kommuniziert, viele und die Bodenstation. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wenn wir alles checken und so weiter. Dann sind da noch jede Menge Daten, die viele gesammelt hat, aber noch nicht abschicken konnte. Und das wird noch ziemlich spannend. Also wenn man dann sieht, weil dann weiß man genau, was dann passiert ist bei dieser Landung und so weiter. Weil man damals hat sich darauf konzentriert, wirklich die Wissenschaft so schnell wie möglich durchzubringen mit den verfügbaren Batterieenergie. Und alles andere hat man dann zurückgestellt. Und jetzt kann man dann wirklich mal die ganzen anderen Daten auswerten, gucken, was da genau passiert ist, neue Daten sammeln. Also das wird noch eine coole Sache.
Mhm. Ja, ich bin gespannt. Was können wir denn eigentlich noch lernen?
Ja, jede Menge. Also wie gesagt, also,
was fehlt uns noch an Daten, die wir eigentlich gerne sammeln würden vom Kometen?
Generell alles. Was ja einer der großen Aufgaben von der ganzen Rosetta-Mission war ja wohl wirklich, so einen Kometen wirklich von Anfang bis Ende, so einen ganzen Zyklus durchzubegleiten. Ja. Also hinfliegen, wenn er noch inaktiv ist, wenn noch alles gefroren ist, wenn es im Prinzip ein reiner Eisfelsbrocken ist, dann so lange da bleiben, bis er der Sonne nahe kommt, bis dann irgendwie das Ganze auftaut, bis die Kometenaktivität losgeht, die ganzen Jets und so weiter. Das ist jetzt das, was jetzt gerade passiert. Also Rosetta, jetzt auf dem Rosetta-Blog kann man sich ja immer aktuell informieren. Da sieht man jetzt wunderbare Bilder von den ganzen Gasjets, die da rausschießen ins All mittlerweile, weil der Komet dem jetzt wirklich schon langsam der Sonne nahe kommt. Und dann wäre halt noch schön der Plan, wirklich nochmal das Einschlafen wieder zu erleben. Also wenn der Komet wieder zurückfliegt, alles wieder zurückgeht, schauen, wie er abkühlt, wie er sich verändert hat im Vergleich zu vorher. Und das hätte man sowieso von Rosetta aus gemacht, also von der Orbiter-Einheit. Die wäre zwar, glaube ich, offiziell nur bis Dezember gelaufen, aber es gehen ja nicht alle davon aus, dass die Mission verlängert wird. Also dass sie halt noch wirklich bis Frühjahr nächsten Jahres oder sowas, Sommer nächsten Jahres verlängert wird, solange halt der Rosetta Treibstoff hat. Und dann hätte man das zumindest im Orbit gesehen. Und jetzt hat man eben noch viele, je nachdem wie lang der jetzt noch durchhält, kann man das dann auch von der Oberfläche des Kometen aus anschauen. Das ist man dann wirklich direkt vor Ort, wenn da das rauskommt. Dann kann man die ganzen chemischen Analysen vielleicht nochmal machen und schauen, was da wirklich alles rauskommt aus dem Kometen für Stoffe, für Moleküle, für Eis, wie die Oberfläche sich verändert im Detail. Und all das sind Dinge, die wir noch nicht wissen. Wir waren noch nie auf einem Kometen. Wir haben noch nie einen Kometen aus der Nähe gesehen, bis auf Giotto in den 80er Jahren. Und da ist man halt ein paar hundert Kilometer vorbeigeflogen, einmal kurz und das war's. Und jetzt sind wir wirklich dort. Das heißt, alles, was wir dort lernen, ist neu und wichtig.
Wenn so eine Mission beendet ist, also die Rosetta-Mission ist beendet, dann ist das Ding, das ist dann ja noch da. Also ja, die fliegt dann ja da noch rum, die Rosetta. Was passiert dann eigentlich damit? Wird die einfach aufgegeben, so fertig aus?
Ja, nein, also es kommt darauf an. Also man
Bomben, wenn man nichts machen würde, würde die Rosetta halt einfach irgendwie davon driften, weil die Gravitation vom Kometen nicht stark genug ist, dass halt der wirklich in der ständigen Umlaufbahn bleibt. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt einfach sagt, okay, jetzt schalten wir das Ding aus, also Bodenstation, mal Tür zu, Licht aus, dann wird halt Rosetta einfach wegdriften und dann halt irgendwie alleine dadurch im Asteroidengürtel irgendwie durch die Gegend fliegen. Das ist natürlich, kann man machen, ist natürlich ein bisschen langweilig, hat glaube ich auch irgendwie einer von den Wissenschaftlern in einem Interview gesagt, das ist eine Möglichkeit, aber halt eine langweilige Möglichkeit, das zu machen. Genau hier, Stefan Ulametsch hat das gesagt hier, dass man, wo steht das hier? Genau, man kann sich am Ende der Mission zwei Szenarien überlegen. Das eine ist, Rosetta, wenn der Treibstoff aus ist, driftet einfach weg vom Kometen. Das ist ein bisschen langweilig. Und das sagt hier Stefan Ulametz. Das andere wäre, dass man quasi halt einfach probiert, mit dem letzten Treibstoff, den man noch hat, auf dem Kometen zu landen.
Ach, diese Crashlandung zu machen und zu gucken,
was da noch... Nein, nicht mal Crashlandung. Also man kann durchaus probieren, das hat die NASA schon mal gemacht. Die NASA ist ja mal 2001 zum Asteroid Eros geflogen, ja. Auch noch, um den zum Kreisland anzugucken, weil man das auch noch nicht gemacht hat damals. Und die haben auch gedacht, okay, gut, jetzt haben wir irgendwie alles rausgefunden, was wir rausfinden können. Wir haben noch ein bisschen Treibstoff. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Ding da aufsetzen können. Mhm. Und zwar ohne, dass es kaputt geht. Weil wie gesagt, so ein Asteroid oder auch ein Komet, die haben ja jetzt nicht so eine große Schwerkraft. Das heißt, da kann man durchaus auch langsam anfliegen. Ja, also auf der Erde wäre das schwierig, ohne entsprechende Landetechnik da sicher zu landen. Aber auf so einem Kometen, da ist das ja, da kommt man ja relativ langsam hin. Also bei Churyumov, Gerasimenko, da nähert man sich mit so einem Meter pro Sekunde, also wie so ein Fußgänger ungefähr an. Mhm. Ja. Und dann hängt es halt davon ab, wie man das steuert. Ja, also ob ich jetzt gerade irgendwie, wenn die Antenne gerade unten ist bei der Landung oder ein Solarpanel, dann ist es halt blöd. Ja, dann kann es sein, dass ich keine Energie habe oder nicht mehr kommunizieren kann. Aber das Ding wird auf jeden Fall, wenn man es nicht ganz blöd anstellt, wird das Ding auf jeden Fall nicht komplett auseinanderbrechen oder sonst irgendwas. Das wird halt irgendwie liegen. Und je nachdem, wie es liegt, kann das noch Bilder machen, kann noch Daten senden. Also hier die NIR-Sonde, die hat noch ein paar Wochen, glaube ich, Daten vom Asteroid zurückgeschickt, von der Oberfläche.
Müsste dann nicht... Wenn es uns gelingt, Rosetta auf 67P zu landen, und zwar so, dass vielleicht sogar noch ein bisschen Strom erzeugt wird aus den Sonnensegeln, die das Ding hat, oder aus den Solarzellen, ich weiß gar nicht, wie die aussieht, ehrlich gesagt, die Rosetta, könnte das dann nicht theoretisch sogar sein, dass das Ding da liegen bleibt und sich in, weiß ich, 50 Jahren nochmal meldet?
Das ehrlich gesagt weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was die da für Daten haben. Also es ist extrem unwahrscheinlich, weil du hast da ja auch, hatten wir ja letztes Mal erst in der letzten Folge, du hast ja das Problem mit der kosmischen Strahlung,
ja, also stimmt,
die,
ja.
Die Elektronik kaputt macht, ja. Dann hast du Temperaturschwankungen extrem, ja. Also viele wird vermutlich auch auf der Oberfläche, selbst wenn das Ding jetzt wieder Energie hat, wird vermutlich auch die Annäherung nicht überleben an die Sonne, weil es dann einfach zu heiß wird drauf. Mhm. Also dann ist die Elektronik auch kaputt und so weiter. Das heißt, die Bedingungen im All werden so, dass es vermutlich nicht ewig lang überleben wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Wäre sowas theoretisch baubar? Ein Kasten, der hinreichend abgeschirmt ist, um tatsächlich viele Jahrzehnte zu überleben und sich immer mal wieder zu melden? Weil das ist ja mit Sicherheit auch ganz interessant, wenn der Komet irgendwie auf irgendeiner äußeren Flugbahn ist oder so, von da auch noch Daten zu kriegen.
Klar, kannst du schon machen. Es ist alles nur entsprechend aufwendig. Du musst halt irgendwie entsprechend starke, schwere Abschirmungen drauf machen, alles sehr robust machen. Und wenn du da irgendwie so einen großen, fetten Bleiblock hinschickst auf den Kometen, klar, das hält schon was aus, aber das dahin zu schicken, ist dann auch entsprechend aufwendig und teuer, weil es halt alles Gewicht und so. Also das kann man schon machen. Die Frage ist halt immer ob die Kosten halt quasi dann den Nutzen rechtfertigen. Weil man will ja nicht nur irgendwie hier so einen Ping kriegen und sagen, hier, ich bin noch da, sondern man möchte auch irgendwelche Daten haben.
Ja, klar.
Das heißt, da brauchst du nämlich Instrumente, die müssen dann einerseits abgeschirmt sein, andererseits, wenn die da irgendwie nur abgeschirmt sind.
Wie willst du die Temperatur messen, wenn du nicht die Oberfläche anpacken
kannst? Genau, das ne? heißt, du musst dann irgendwie mal, du musst auch ab und zu müssen die auch wieder rauskommen. Also das ist halt, man könnte sowas schon konstruieren, denke ich. Die sind nicht dumm, die Wissenschaftler, die sich sowas ausdenken. Also das würden die hinkriegen. Die Frage ist halt, ob das dann so absurd teuer wird, dass das dann nicht mehr realisierbar ist. Aber gehen wird, bin ich mir sicher.
Was gibt's noch Neues aus dem Weltraum? Die Flecken auf Ceres, ne?
Ja, also da gibt's bei allen diesen ganzen Missionen, die liefern ständig neue Sachen. Also Ceres hat jetzt, wie gesagt, ich habe mir glaube ich auch mal vor einer oder zwei Folgen darüber gesprochen, ja, dass die erste Kartografierungsrunde quasi abgeschlossen ist und dann ist man jetzt näher ran und macht neue Bilder und da ist jetzt Dawn gerade dabei. Ja, und jetzt hat man neue Bilder gemacht und es ist immer noch nicht ganz klar. Also auf den neuen Bildern von dem weißen Fleck sieht man sowas, das schaut ein bisschen so aus, als würde es das so Auswurf geben. Also könnte das tatsächlich irgendwie ein Geysir sein, wo halt irgendwie Material von unten rauskommt. Aber es ist immer noch nicht ganz klar. Also man wird dann auch neue Daten brauchen.
Und die Bilder von so weißen, von diesen weißen Flecken, die ich sehe, das sind Originalbilder. Also da ist jetzt nicht irgendwie noch am Kontrast gedreht worden. Also das sieht wirklich so aus, wenn ich das
bloß im Auge hingucken
würde.
Weiß ich jetzt nicht genau, muss man sich anschauen. Es kann durchaus sein, dass da am Kontrast was gedreht ist, weil das sind ja auch bei den Bildern, die du von Jeremow Gerasimenko siehst, die sind ja auch der Kontrast extrem angepasst, weil es sonst nur komplett schwarz wäre, das Teil, ja, weil so ein Komet und auch vermutlich auch Ceres eine relativ geringe Albedo, also geringe Rückstrahlfähigkeit hat. Also es kann schon sein, dass da ein Kontrast ist. Aber sag mal, der relative Kontrast, also der Unterschied zwischen hell und dunkel, der wird schon so sein. Also es ist schon so, dass du da wirklich zwei Punkte auf der Oberfläche hast oder mehrere Punkte. Das hat ja schon gezeigt, dass das durchaus eine Feinstruktur hat. Also mehrere Punkte, wo extrem stark Licht reflektiert wird im Gegensatz zur Umgebung. Also das ist schon so, dass das so ist. Und wenn es jetzt irgendwie Eis ist oder keine Ahnung, welche Salzablagerung oder was auch immer, keine Ahnung. Das wird sich zeigen. Drum ist man ja da und guckt nach.
Also jetzt ärgern sich auch wahrscheinlich alle, dass sie nicht höher auflösende Kameras haben, oder? Wahrscheinlich ärgert man sich immer, dass man nicht höher auflösende Kameras hat.
Ja, die Kameras sind schon gut. Also Dawn, die müssen halt irgendwie, es lohnt sich ja nicht, irgendwie da jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, da jetzt irgendwie hinzufliegen. Und die könnte natürlich auch irgendwie einfach frontal da auf den Punkt zufliegen und reingreschen, dann hätte man Bilder aus der Nähe. Aber man möchte die Punkte identifizieren, aber man möchte schon auch noch mehr machen. Ich meine, dieses Ding ist da ewig lang hingeflogen. Da gibt es noch mehr zu untersuchen. Das heißt, jetzt macht man halt der Reihe nach, so wie es geplant ist. Man macht mal die eine Kartografierungsrunde, die nächste, dann fliegt noch ein bisschen näher ran und so weiter. Und dann irgendwann hat man genug Daten. Also das dauert halt ein bisschen, bis man da nah genug rangeflogen ist, um das zu sehen. Aber man wird sehen. Also das ist klar. Man wird es am Ende sehen und wir werden am Ende wissen, was das für Dinge sind. Das bin ich fest davon überzeugt, dass das in den Daten dann am Ende rauskommt. Und Pluto gibt es auch. Also da ist auch einer unterwegs. New Horizons, die wird am 14. Juli am Pluto vorbeifliegen. Da gibt es auch noch, also da dauert es noch ein bisschen. Also die Bilder sind immer noch ein bisschen ja halt verschwommen und so weiter. Das ist wirklich erst kurz vorher, wo man dann wirklich tolle Bilder sehen wird. Aber da hat man zumindest schon festgestellt, dass dort der Weg frei ist quasi. Das war ja auch so eine Sorge, die man hatte, dass dort, weil das wie ich glaube, New Horizons ist 2006 gestartet. Damals kannte man drei Monde von Pluto, also Charon und Nix und Hydra, glaube ich. Und danach, 2011, hat man noch zwei weitere gefunden. Kerberos und Styx, glaube ich, heißen die genau. Und da waren durchaus die Befürchtung, dass da vielleicht noch ein paar Monde rumfliegen um dieses System, weil man geht davon aus, dass die bei Kollisionen entstanden sind. Das heißt, da kann es durchaus sein, dass noch mehrere andere Bruchstücke da rumkreisen als Monde oder vielleicht nämlich Staubringe oder sowas, was dann ein Problem ist, wenn die Sonne da durchfliegt, weil man hat vorher vielleicht nochmal kurz die Chance, da die Flugbahn zu verändern, aber kann jetzt nicht so wie beim Computerspiel mit dem Joystick da irgendwie durchgroßen. Ja? Mhm. Also man muss halt irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt vorher sagen, fliegt da lang und dann fliegt ihr da lang. Und wenn da lang was im Weg steht, dann gibt es ein Problem. Und zumindest jetzt hat man schon so weit gesehen, dass es eben bis auf die bekannten Monde keine weiteren wirklich großen Objekte, also alles so 5 Kilometer aufwärts oder sowas gibt und auch keine Ringe oder sowas. Also man wird noch ein bisschen weiter nachschauen. Man hat noch Zeit bis Anfang Juli, glaube ich, für die letzten Kurskorrekturen. Und aber es schaut so aus, als wäre da der Weg wirklich frei.
Geht New Horizon dann auf eine Umlaufbahn um Pluto oder fliegt tatsächlich nur dran vorbei?
Umlaufbahn geht nicht.
Und wohin? Geht nicht. Wieso geht das nicht?
Du brauchst im Weltall Treibstoff zum Beschleunigen und Treibstoff zum Bremsen.
Ja.
Und damit New Horizons diese Wahnsinnsdistanz zum Pluto überhaupt in einer halbwegs vernünftigen Zeit schafft, ich meine, das ist 2006 losgeflogen, die ist halt schon 10 Jahre unterwegs, was wahnsinnig schnell ist bis daraus, ja, hat die halt wahnsinnig beschleunigt. Ja. Das heißt, die saust an einem Affenzahn vorbei.
Kein Sprit mehr.
Sozusagen. Genau, also du hättest noch nicht irgendwie Sprit mitnehmen können zum Abbremsen für eine Umlaufbahn, dann hättest du aber den ganzen Sprit hättest du unterwegs beschleunigen müssen, wodurch du noch mehr Sprit gebraucht hättest und so weiter. Und am Ende wäre da irgendwie ein Riesenteil durch die Gegend geflogen, was kein Mensch ins All schicken hätte können. Das heißt, die fliegt vorbei, fliegt weiter und wird dann, man hat dann, haben wir glaube ich auch schon mal besprochen.
Man kann das nicht so abfeuern, das Ding, dass Pluto sich diese Sonde einfängt, sozusagen. Nee. Das ist sie wieder zu klein, ne? Ist nicht genug Masse, die
das da hat, kommt. Das ist mit dem egal. Also das ist im Prinzip, damit die halt eingefangen ist, ist eine Geschwindigkeitssache. Also damit sie eingefangen werden kann, braucht sie die richtige Geschwindigkeit. Das heißt, du hättest sie quasi mit der richtigen Geschwindigkeit dorthin schießen müssen.
Verstehe.
Das hättest du machen können. Dann hätte es halt irgendwie 100 Jahre gedauert, bis das Teil da gewesen wäre. Und wie gesagt, möglich ist viel in der Raumfahrt, aber machbar ist halt deswegen noch nicht alles. Also man hätte schon so hinschießen können, dass die halt vorsichtig da lang fliegt, aber das hätte halt einfach zu lange gedauert. Mhm. Ja, und dann wird die halt weiterfliegen und man hat dann, das haben wir schon mal besprochen, man hat dann lange gesucht nach Zielen. Also man wollte halt dann nämlich Asteroiden da draußen noch besuchen und hat sich damals gedacht, 2006, ja, bis die Sonne da ist, wird man schon welche gefunden haben, weil da draußen im Kuipergürtel kennt man noch nicht so viele Asteroiden. Und man hat sich gedacht, okay, bis dahin werden wir schon genug gefunden haben. Aber hat man dann eben nicht gefunden und hat man jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, war das, haben die nochmal dann quasi so ein Notbeobachtungsprogramm gemacht, haben nochmal Hubble-Teleskopzeit bekommen, weil sie halt keinen passenden auf Kurs oder halbwegs auf Kurs liegenden Asteroiden gefunden haben. Und dann jetzt mit diesen Hubble-Beobachtungen, die dann noch kurzfristig gemacht worden sind, hat man jetzt ein, zwei Asteroiden identifiziert, die man anfliegen kann. Das heißt, man wird dann danach noch da rausfliegen und dann werden wir auch das erste Mal gute, schöne Bilder von Asteroiden im Kuipergürtel kriegen, was auch ziemlich cool ist.
Ja.
Passiert einiges da draußen.
Mich macht gerade nervös, dass du sagtest, da hätten wir schon mal drüber gesprochen. Ich kann mich da echt nicht erinnern. Ich mache zu viel mit meinem Gehirn, glaube ich, inklusive Alkohol. fiel mir nur gerade so auf. Du hast irgendwie angedeutet, du hättest eine Wahnsinnige auf dem Vortrag gehabt. Erzähl.
Ich war unterwegs,
genau.
Genau, also ich war unterwegs. Letzte Woche habe ich ja gesagt, dass ich nach Bremen und nach Hamburg gehe, um Vorträge zu halten. Und ich habe auch erzählt von meinem letzten Vortrag in Bremen vor 2 Jahren oder so, wo sich anscheinend, was ich nicht mitbekommen habe, im Publikum irgendwie eine Frau ausgezogen hat, irgendwie die eine Besoffene oder sowas. Und anscheinend ist Bremen ein gutes Pflaster für interessante Vorträge, weil diesmal war sehr absurd. Ich bin da mit den Veranstaltern vor dem Hörsaal gestanden, dann noch ein bisschen geplaudert, bevor der Vortrag losging, und dann kam irgendwie so eine Frau vorbei und hat mich angesprochen, das war so eine ältere Frau, und ihre Mutter ist irgendwie von weißer Magie beeinflusst und so. Und ich habe gedacht, das war ein bisschen komisch, aber vielleicht ist es eine, die halt irgendwie so einen esoterischen Background in der Familie hat und jetzt hierher kommt, der Vortrag ging ja über Astrologie und sich irgendwie informieren will, wie das halt ist, ob man da irgendwas tun kann oder sowas. Aber der nächste Satz war dann schon wieder, aber ich war ja auch früher mal von weißer Magie beeinflusst, aber ich wurde freigekauft von Jesus Christus. Und dann ging es wirklich, die hat losgelegt, das war phänomenal. Also die hat zuerst mal natürlich, war sie gegen Astrologie, also das hat sie gut gefunden, dass ich auch die Astrologie kritisch betrachte, aber sie fand es halt nicht gut, dass ich irgendwie nichts mit Jesus am Hut habe und deswegen in die Hölle kommen werde. Und dann ist die wirklich so, das war ja richtig so das Klischeebild von einer religiösen Fundamentalistin, die hat in einer Tour gepredigt, also das war kein normales Sprechen, das war wirklich Predigen, so lautes Schreien, Rufen mit so einem Predigton hier und irgendwie Jesus Christus ist der Weg und wir müssen errettet werden und wer nicht an den Weg glaubt, der wird kommt in die Hölle und Dämonen und weiß Gott, was heißt die ist da wirklich, und vor allem auch dann sind sie so zudringlich geworden, also richtig so ganz nah auf dich zugekommen und alles und hat wirklich nonstop geredet, gepredigt, geschrien, so dass du konntest auch nichts sagen, zumindest ich wollte auch nichts diskutieren mit dir, aber du konntest auch kein Wort mit unterbringen, weil du sofort niedergepredigt worden bist. Und die ist da so im Kreis gelaufen, hin und her, geschrien, gepredigt. Und die Veranstalter haben dann echt gesagt, okay, wir rufen jetzt die Polizei, weil wenn die das dann irgendwie im Vortrag auch macht, das bringt nichts. Ja, also wenn dann irgendwie, dann kannst du den Vortrag absagen, wenn eins in der ganze Zeit rumstört. Und wie sie dann gehört hat, dass irgendwie jetzt die Polizei gesagt hat, ja, die Polizei, die kennt mich schon, und dann ist sie irgendwie weiter über den ganzen Campus so schwadroniert und recht im Weggehen noch weiter geschrien, sie hat echt den ganzen Campus da niedergepredigt und ist dann glücklicherweise nicht mehr aufgetaucht. Also das war echt absurd. Aber sonst war Bremen cool. Also es war ein sehr, sehr cooler Vortrag mit einem coolen Publikum und ich habe die Stadtmusikanten gesehen. Und Hamburg war auch toll. Und es gab
auch total enttäuschend, dieses Stadtmusikanten-Ding. Da bin ich auch hingelernt, als ich letztes Jahr in Bremen, am AVI war. Also die haben da so ein Büro in der Stadt. Da dachte ich so, Stadtmusikanten gucken, das ist halt so ganz klein und steht in so einer Ecke.
Ja.
Ich dachte, das wäre ein Riesendenkmal. Das ist aber gar nicht.
Und Hamburg war auch schön. Was du gesagt hast.
Siehst du, was ich so ziehen solche Vorträge solche Leute an oder war das nur Zufall, dass sie ausgerechnet...
Ich glaube, es war in dem Fall fast Zufall, weil wie gesagt, sonst im Publikum sowohl, ich habe sowohl in Bremen als auch in Hamburg über Astrologie gesprochen und sowohl in Bremen als auch in Hamburg, es waren jedes Mal so um die 100, ich glaube einmal 120, einmal irgendwie 90 oder sowas Leute da, also doch eine halbwegs relevante Menge und es waren eigentlich nirgends so klassische Spinner mit dabei, also einfach ganz normale Leute, also das war... Normalerweise, wenn was dann ist, das sind welche Leute bei, wenn ich über Astronomie rede, die dann irgendwie mit UFOs kommen oder sonst irgendwie Kram. Aber in dem Fall, ich habe mir auch gedacht, dass da vielleicht mehr Leute auftauchen, die mich dann irgendwie Astrologen oder sowas, die mich dann irgendwie niedermachen wollen. Aber da war nichts. Das waren alles eigentlich nur nette Leute, nette Bremer und nette Hamburger.
Wenn die mit UFOs kommen, wollen die dann ernsthaft mit dir über die Möglichkeit außerirdischer Intelligenz reden oder wollen die dich davon überzeugen, dass wir längst von Reptiloiden regiert werden?
Kommt auf, also natürlich, wenn ich Vorträge halte, so wird es in den nächsten Tagen, ich will Werbung machen, morgen bin ich in Würzburg und übermorgen bin ich in Bamberg und halt da Vorträge. Und wenn ich da so Vorträge halte, das eins meiner Standardthemen ist halt irgendwie die Suche nach außerirdischem Leben. Dann natürlich diskutieren wir auch über intelligentes außerirdisches Leben und so weiter. Aber und da sind natürlich Fragen, ist ja durchaus angebracht und können auch durchaus vernünftig sein. Aber was ich jetzt meine, wann die Leute dann kommen, ja, aber da hat man ja damals schon irgendwie nachgewiesen, die amerikanische Luftwaffe hat ja gesehen, dass da irgendwelche Lichter rumgeflogen sind. Und wie hier der bei Disclosure TV sagt, hat dieser eine General in seinen Memoiren geschrieben, dass die Außerirdischen schon gelandet sind und alles verpfuscht wird. Und überhaupt hat ja man da in der Maya-Pyramide dieses Bild von den Aliens gesehen. Und was sagen sie dazu und warum wird das alles verschwiegen? Also so, dass man diese verschwörungstheoretische Ecke. Also da gibt es ab und zu mal welche. Oder halt dann irgendwelche Einstein-Leugner, Urknall-Leugner.
Die Einstein-Leugner sind immer noch unterwegs?
Ja, da gibt es jede Menge davon. Also,
ich dachte, das wäre nur so ein ganz kleines Klüppchen gewesen. Also gab es ja diese Sekretärin irgendwie, die da so eine Truppe anführt, ne?
Das sind die Hardcore-Einstellungen, aber es gibt halt immer noch genug Leute, die halt einfach diese ganzen, ihre Privatphysik entwickeln, die halt irgendwie sich selbst irgendwie in der Theorie ausgedacht haben, wie das Universum funktioniert und warum es keinen Urknall gab und warum dann irgendwie die Weltformel gefunden haben. Und man erkennt immer, dass wenn jemand behauptet hat, die Weltformel gefunden, erkennt man immer dann, dass es Unsinn ist, wenn die Leute wirklich eine Formel aufgeschrieben haben. Also da steht dann wieder irgendwas hier irgendwie 1 plus unendlich ist gleich Sinus von 5 oder sowas, ja. Also nämlich diese ganz absurden Formeln, die mathematisch keinen Sinn machen, die dann immer irgendwie philosophisch interpretiert werden. Ja, und wenn also jemand einen Weltformelerfinder tatsächlich eine Formel hat, dann ist das immer Unsinn, weil die Weltformel ist keine Formel. Das ist halt, wenn dann höchstens eine mathematische Theorie, die sehr, sehr kompliziert ist, die halt unter dem Namen Weltformel Formel halt so ein populäres Label, das dann eben auf diese Sachen draufgetan wird. Aber gesagt, also solche Leute gibt es viele, die dann eben ankommen, ja, und die mir erzählen wollen, dass der Urknall halt falsch ist und dass irgendwie die dunkle Materie nur eine böse Erfindung ist, damit die Astronomen ihren Job behalten und dass das elektrische Universum kommt auch recht oft vor.
Das elektrische Universum?
Ja, da habe ich jetzt vor kurzem erst einen längeren Artikel darüber geschrieben, weil ich eben so oft darauf angesprochen werde. Das ist so eine These, die ist schwer zu identifizieren, wo die herkommt. Also es hat historisch hat man natürlich irgendwie, sobald man rausgefunden hat, dass es sowas wie Elektrizität gibt, hat man natürlich überlegt, haben die das natürlich irgendwie alle, weil man auch sonst doch das so im 17., 18., 19. Jahrhundert da noch nicht so viel gewusst hat über das Universum, hat man auch die Elektrizität irgendwie so als Erklärung für alles Mögliche herangezogen. Und aber diese moderne Theorie des elektrischen Universums, ganz vereinfacht gesagt, sagt sie, alles ist elektrisch. Also die Gravitation spielt keine Rolle im Universum. Die Planeten bewegen sich, weil da irgendwelche elektrischen Abstoßungskräfte herrschen. Die Sonne leuchtet, weil da elektrische Ströme drinnen stattfinden. Galaxien sind durch irgendwie elektrische Phänomene irgendwie werden zusammengehalten. Den Urknall gab es nicht. Also da wird im Prinzip die ganze moderne Physik, Realitätstheorie natürlich auch, Urknall alles abgelehnt, weil eben alles elektrische Phänomene sind. Die Krater auf dem Planeten sind nicht entstanden, weil da irgendwelche Dinge eingeschlagen sind, sondern das sind elektrische Entladungen gewesen und so weiter. Es ist halt alles ist halt irgendwie elektrisch. Mhm. Und das ist ja, das hat auch natürlich so Verschwörungscharakter, wird alles unterdrückt und die Leute, die das halt irgendwie propagieren. Das ist auch die gleiche Klientel, die halt die Einstellung sind. Das sind alles irgendwelche Ingenieure, Elektrotechniker und so weiter, die dann halt da irgendwie ihre Feststellung irgendwie
Reizreaktion oder Input-Output Weltbild für wissenschaftlichen, ne?
Naja, das Problem nicht, dass, also ich glaube, das ist meine Privattheorie, die ich nicht belegen kann, aber meine Privathypothese, also ich habe das Gefühl, dass gerade so Leute wie Ingenieure, Elektrotechnik, also gerade diese technischen Sachen, das sind Menschen, die halt durchaus ein solides wissenschaftliches Grundlagenverständnis haben. Also du musst halt immer lernen, wie funktioniert Strom, wie funktioniert die grundlegende Mathematik. Also du hast quasi eine Grundlagenausbildung. Gleichzeitig bist du es aber gewohnt, dass du wirklich die Dinge konkret verstehen kannst. Also du kannst irgendwie was bauen, du kannst irgendwie hier ein Kabel von da nach dort legen.
Das meine ich mit Input-Output. Also es gibt halt, du legst einen Schalter um und das hat eine Auswirkung, dass es diesen Schalter aber möglicherweise gar nicht gibt.
Ja, ich glaube, dass der Mechanismus da irgendwie anders geht. Also die sind einerseits gewohnt, die haben Ahnung von Wissenschaft und sind es gewohnt, diese Wissenschaft wirklich intuitiv anschaulich zu verstehen. Und das funktioniert halt nicht bei vielen Themen. Ja. Also du kannst sowas wie Quantenmechanik, Relativitätstheorie, das sind halt Dinge, die man intuitiv nicht so verstehen kann, wie man irgendwie eine elektrische Schaltung intuitiv verstehen kann. Ja. Das heißt, da brauchst du dann wirklich auch das entsprechende mathematische, und das ist wirklich teilweise Hardcore-Mathematik, Hintergrundwissen. Du brauchst das ganze Spezialwissen aus der Astronomie, aus der Physik und so weiter. Und das hast du dann halt nicht. Und dann kommt mal, ist halt der Fehlschluss, der passiert ist, ich verstehe das nicht, deswegen ist es falsch. Es ist halt dieser Fehlschluss, der da irgendwie stattfindet und dann denken sie sich halt irgendwie was aus, was sie halt meinen zu verstehen, also dieses elektrische Universum oder halt die verschiedenen anderen Privattheorien, Alternativen zum Urknall, Alternativen zur Realitätstheorie. Und ich habe auch in meinem Artikel zum elektrischen Universum auch so ein Buch zitiert, wo der halt sagt, einer seiner Vertreter, ja, er hat sich schon immer für Astronomie interessiert und fand das alles ganz wahnsinnig toll und ist dann irgendwann, bis er irgendwann gemerkt hat, dass das alles, dass er das nicht versteht und dass das alles so wahnsinnig viel Mathematik ist. Und die Mathematik ist ja nur dazu da, um das zu verschleiern und so weiter, wenn die Leute nicht weiter wissen. Und dann hat er irgendwie auf YouTube irgendwo entdeckt, was für ein elektrisches Universum, und selbst Elektrotechniker, hat dann gemerkt, ja, das ist was Mechanismen, die verstehe ich. Und das muss richtig sein.
Ja.
Das ist halt dieser Fehlschluss, dass man irgendwie das eigene Wissen zum Maßstab für die Realität macht. Das ist halt der Fehlschluss, der, glaube ich, da eine große Rolle spielt. Dass man nicht sagt, ich verstehe es nicht, vielleicht müsste ich einfach mich mehr damit beschäftigen, damit ich es verstehe. Und nicht sagt, ich verstehe es nicht, darum kann es nur falsch sein, weil wenn es ich nicht verstehe, kann es keiner verstehen. Das ist halt, ich glaube, das ist das Problem.
Ja, verstehe. Wenn ich es nicht verstehe, kannst du verstehe. Ich habe was ganz Interessantes gefunden, und zwar gab es im Standard, ich glaube, ihr Österreicher nennt ihn den Standard, oder? Sagt ihr Standard oder Standard?
Ist eine gute Frage, wie sage ich dazu? Standard.
Standard.
Sag ich, aber ich glaube...
Aber wenn du etwas standardisierst, standardisierst du es dann oder standardisierst du es dann?
Ich glaube, ich bin kein guter Maßstab, weil ich bin ja auch halber Hamburger und das sagt man ja Standard und Spitzer Stein und so weiter. Stimmt. Also das ist bei mir da alles durcheinander, diese SP und ST-Laute.
Aber
und
irgendwie so im Standard so ein Porträt über so eine Wissenschaftlerin, Barbara Kastlunger heißt die, so ein kurzes Porträt nur, die untersucht die Psychologie beim Geld ausgeben. So, was beeinflusst eigentlich, dass wir Produkte kaufen und so. Völlig so, sagte ich, so Mittel, jetzt keine großen Erkenntnisse, jedenfalls nichts, was ich nicht auch irgendwie schon wusste. Ganz am Ende wird dann darauf hingewiesen, dass sie ja schon mal so eine ähnliche Forschung gemacht hat. Und das fand ich interessant. Und zwar hat sie 2010 eine Dissertation in der Uni Wien geschrieben über Steuern. Ja, also sie hat halt geguckt, warum zahlen Menschen Steuern?
Oder Steuern.
So, oder Steuern, genau.
und ich weiß nicht, was sie müssen.
Achtung, das Beste, ein Zitat, und ich finde das total geil. Steuerehrlichkeit, also sagt sie, Steuerehrlichkeit ist keine Persönlichkeitseigenschaft.
Okay,
ich finde das total faszinierend. Das heißt, es ist nicht im Menschen angelegt, für das Gemeinwesen was abgeben zu wollen von seinem Geld.
Ja? Also ich zahle echt deswegen Steuern, weil ich irgendwie aus Angst, weil ich irgendwie Angst, da kommt dann irgendwie das Finanzamt und schickt mir das Gott was, und da bin ich in einem bürokratischen Teufelskreis und komme mein Leben nie wieder raus. Drum probiere ich möglichst jeden scheiß 5-Cent-Flatter-Spende versteuere ich. Ja?
Genau, so mache ich es auch, weil ich nämlich schon mal in diesem Teufelskreis war, und das ist richtig, richtig hässlich. Kann ich gleich kurz erzählen. Also Steuerehrlichkeit ist keine Persönlichkeitseigenschaft. So, und was tatsächlich, die Leute zahlen Steuern, wie du schon sagtest, aus Angst, vor allen Dingen, wenn sie mal erwischt worden sind. Das hat langfristig eine sehr, sehr große Wirkung. Also wenn du mal erwischt worden bist, wirst du langfristig steuerehrlicher. Kurzfristig wirst du unehrlicher, weil du dir einbildest, und da sind wir wieder bei den Fehlschlüssen, dass so schnell hintereinander die ja nicht zweimal dir auf die Schliche kommen können, sondern die gucken dann ja woanders. Die haben ja gerade erst bei dir geguckt. Das fand ich ganz witzig. Dann hängt es davon ab, ob das System, für das du Steuern zahlen sollst, dir als nützlich und effizient und sowas erscheint, oder ob es ein ineffizientes System ist. Je ineffizienter, desto weniger willst du dich daran beteiligen mit Steuern. Und jetzt kommt's. Das ist eigentlich das Schönste. Du zahlst Steuern, weil du keine Möglichkeiten zum Betrug hast. Das finde ich schon mal.
Keine Ahnung, wie ich das machen sollte.
Ja, das finde ich echt ein faszinierendes Ding. Das heißt, da wo du bescheißen kannst, wirst du den Staat bescheißen. Das finde ich eigentlich ein ganz, ganz witziger Erkenntnis. Und das hatten die aber so am Ende irgendwie in so einem, im letzten Absatz. Finde ich eigentlich ganz lustige. Ich
kann ja meine Steuerberater mal fragen, was sie für Angebote in Sachen Betrug hat, ob die da irgendwie auch was können, aber.
Hab ich meinen echt mal wirklich gesagt, sag mal, was müssen wir eigentlich machen, wenn ich mal ordentlich Steuern hinterziehen will? Hat er mich angeguckt, als ich ihn gefragt, ob er mir Waffen besorgen kann. Ja. Und mir keine Antwort gegeben.
Tja. Ja, das ist alles.
Ich glaube, wir sind auch zu kleine Nummern, um das ordentlich zu machen.
Ich verdiene auch nichts, was ich hinterziehen könnte. Also, das.
Naja, du kannst, was du machen kannst, ist, du kannst, Rechnungen bezahlen, die Firmen dir gestellt haben, die es nicht gibt.
Ach so.
Da gibt's so halbseidene Modelle irgendwie mit ausländischen Firmen, die dir eine Dienstleistung verkaufen. Mhm. Sie dir berechnen, du überweist denen das Geld und tatsächlich kommt dieses Geld aber auf einem Konto von dir an, das irgendwo im Ausland jemand für dich eröffnet hat. Also was kann man machen? Aber das ist dann halt wahrscheinlich kostet überhaupt nur so eine Infrastruktur, sich zu verschaffen, mehr Geld, als wir im Jahr verdienen.
Ja, das war alles nervig. Ich ist nicht umsonst, dass ich eine Steuerberaterin habe, weil ich den ganzen Scheiß mich sowas von anbietet und nicht interessiert. Also wie gesagt, das gibt mir so auf die Nerven, dieser ganze Steuer- und Buchhaltungskram. Also es gibt nichts, was mich irgendwie weniger interessiert als das. Also es gibt keine Rechnung, die ich jeden Monat so gern und begeistert bezahle, wie die für meine Steuerberaterin. Weil das ist alles, ich brauche mich mit dem Scheiß nicht beschäftigen, macht alles die.
Ich hatte ja letztens eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Das ist auch mal so, das ist mal so ein richtiger Scheiß. Da kommt halt eine Prüferin kam dann, hat sich alles angeguckt, ne, so alle Steuererklärungen, Rechnungen, Einnahmen, Ausgaben, hier und da und dort. Und ich habe so viel mit meinem Steuerberater da hin und her telefoniert und Listen geschrieben und gemacht und getan und so, dass mich das hinterher, ich weiß gar nicht, ich glaube, fast ein Tausender gekostet hat. Nur diese Prüfung, bei der dann noch nicht mal was rausgekommen ist.
Tja. Ja, kein Mensch versteht Steuern.
Heftig. Nee, echt nicht.
Was man noch nicht versteht, weißt du, was magnetische Kyrmionen sind?
Nein.
Ja, das klingt wie so ein asiatisches Reitervolk irgendwie so. Die Genghis Khan und seine Kyrmionen reiten auf Bagdad zu.
Die Kyrmionen vor Wien, genau.
Genau. Nee, aber es geht tatsächlich um etwas, ich verstehe es auch nicht. Also ich zitiere noch diese Geschichte, es geht um Festkörperphysik und genauso wie keiner Steuern versteht, versteht auch kein Mensch Festkörperphysik. Skyrmionen sind Quasiteilchen. So viel habe ich rausgegeben. Also ein Quasiteilchen ist etwas, was aus mehreren Teilchen besteht, sich unter bestimmten Umständen aber wie ein einziges Teilchen verhält oder wie ein einziges Teilchen beschreibbar ist. Mhm. Also solche Phononen zum Beispiel sind auch wie solche Festkörperwellen und so Krempel. Und Skyrmionen, es gibt verschiedene Arten von Skyrmionen, sind übrigens nicht nach irgendwelchen Reitervölkern benannt, sondern nach Tony Skyrm oder Skyrm, einem britischen Physiker, mhm. der das Ganze irgendwo in den Mitte des letzten Jahrhunderts irgendwie so ausgedacht hat. Das ist auch eben so eine Art und Weise, um Teilchen, Verbünde irgendwie zu beschreiben durch Wirbel, durch Wellen, irgendwie sowas. Also das ist irgendwie Teilchenphysik. Aber in dem Fall geht es um magnetische Wirbel. Das quasi, in verschiedene Materialien können, verschiedene magnetische Materialien können Wirbel auftreten, die stabil sind. Ja, also das wirbelt anscheinend irgendwie stabil herum, sodass dieser Wirbel wie ein Teilchen beschrieben werden kann. Und dieses Teilchen ist ein magnetisches Kyrmion. Und das, wie Forscher von, frag mich nicht wo, vom Argonne National Laboratory, was glaube ich in den USA ist, wenn ich mich nicht täusche, die haben jetzt festgestellt, also die haben jetzt geschafft, bei sich Materialien Kyrmionen bei Zimmertemperatur entstehen zu lassen. Und das ist deswegen gut, weil man damit was speichern könnte, ja. Das heißt, du kannst die mit sehr, sehr geringen elektrischen Strömen erstens erzeugen und manipulieren und so ein Wirbel ist auch extrem klein. Das heißt, du könntest damit irgendwie Chips machen, Computerchips oder Speicherchips, die halt dann tatsächlich wesentlich mehr speichern können als unsere bestehende Technologie. Und wie das genau funktioniert, also du kannst hier, die haben gesagt, die könnten diese Skirmionen, konnten die dann mit elektrischen Strömen hin und her schieben, was du ja machen musst, wenn du irgendwelche Daten verarbeiten willst. Und das, wie gesagt, was sie sind, ist noch weit davon entfernt, irgendeine Anwendung zu haben. Wir haben so gezeigt, dass es im Prinzip möglich ist, diese Dinger zu verwenden, um halt irgendwelche Computer zu machen oder sowas, ja. Und das wird jetzt, es macht jetzt die angewandte Forschung und guckt nach, was da halt rauskommt. Und mit diesen Skirmionen, sagen sie zumindest, könntest du so in 5 bis 10 Jahren einen Prototyp entwickeln und dann vielleicht wirklich so Speichermedien irgendwo im Nanometerbereich. Also du kannst dann wirklich die ganzen Computerkram noch weiter miniaturisieren, als du es jetzt tun kannst. Aber ich kenne mich jetzt auch nicht. Wir haben sicherlich genug Hörerinnen und Hörer, die viel Ahnung von dem ganzen Computerkrempel haben. Aber ich fand einfach nur, dass diese Skirmionen. Das Wort drum habe ich davon erzählt.
Ja, verstehe. Ich hab, wo du Computer sagst, ich habe auch was gefunden, was ich nicht wirklich verstanden habe, aber was irgendwie sehr faszinierend klingt. Und zwar haben amerikanische Wissenschaftler in Stanford haben einen Schaltkreis gebaut, der mit Wassertropfen arbeitet. Die haben Wassertropfen genommen, in die Eisenspäne irgendwie eingedingst sind, Eisenspäne in Wasser halt und einen Wassertropfen genommen und haben die zwischen kleinen Eisenbalken hin und her flitzen lassen. Ja, haben also ein Labyrinth aus kleinen Eisenbalken gebaut und haben da Wassertropfen hin und her flitzen lassen durch irgendwie angetrieben von einem rotierenden Magnetfeld. Ich verstehe leider nicht genug davon. Ich fand das so.
Das ist vielleicht das Gleiche, oder?
Weiß ich nicht, aber Skirmionen stand hier. Also
ich habe ja auch ein rotierendes Magnetfeld. Warte mal.
Also ich habe hier
irgendwas mit magnetische Multilage erzeugt, elektrischen Strom, magnetischer Film auf hauchdünnen Lagen.
Nee. Wie heißt denn dein Wissenschaftler? Hast du da einen Namen
dabei? Axel Hoffmann.
Nee, meiner heißt Manu Prakash.
Wir haben sie, in der mittleren Schicht befand sich eine Legierung aus Kobalt, Eisen und Bohr, umschlossen von einer Lage aus Tantal bzw. Tantaloxid. Das ist irgendwie das Zeug, was ich jetzt hier habe.
Nee, was die halt haben, also was sie daraus gebaut haben, ist halt ein im Grunde ein Hardware-Computer. Mhm. Also der logische Operationen in Hardware ausführen kann. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, was man damit machen könnte.
Nee, also, sowas, ich kenne sowas von früher, von der Astronomie. Da gab es so spezielle Rechner, wo halt zum Beispiel die Differentialgleichungen für die Gravitation fest verdrahtet sind, weil das halt irgendwas ist, was du in der Astronomie halt mit den Simulationen ständig lösen musst. Du musst halt immer die gleiche Differentialgleichung lösen. Ja. Und wenn du die halt irgendwie fest verdrahtet hast drauf, dann kannst du es natürlich wesentlich schneller machen. Das heißt, zwar, ich weiß nicht, ob es sowas heute noch gibt, weil halt die Computer generell schon wahnsinnig schnell sind, aber früher gab es es schon für so bestimmte kosmologische Simulationen, dass du halt wirklich Computer hattest, die darauf optimiert waren, hardwaremäßig kosmologische Simulationen zu machen, weil die entsprechenden Gleichungen direkt schon fix drin waren. Aber das wird, glaube ich, heute nicht mehr gemacht. Aber es kann durchaus sein, dass es noch Anwendungen gibt, wo das Sinn macht, irgendwie bei Klima, Wetter, was weiß ich.
Ja, hier Dingens. Also mir hat mal einer, der sich mit sowas auskennt, erzählt, dass diese, wenn irgendwie so Geheimdienste irgendwie im Internet Datenleitungen abschnorcheln, dass da halt auch nicht per Software nach Schlüsselwörtern gesucht wird, sondern per Hardware. Also dass das Logiken sind, die in Chips einprogrammiert sind, weil die schneller sind als eine Software, die erstmal sich selbst rechnen muss, sozusagen. Vielleicht auch da. Jedenfalls wollen die diesen Computer, also diesen Wassertropfencomputer, die Baupläne, wollen sie im Internet veröffentlichen. Irgendwann, leider gerade noch nicht, wollen sie im Internet veröffentlichen, dann kann man das wohl nachbauen.
Ich frage mich, wie das Wasser, wenn das verdunstet irgendwann, musst du denn immer nachgießen, den Rechner?
Wie bei der Kaffeemaschine. Ah, ich muss einen Rechner gießen, genau.
Wie bei der Kaffeemaschine, wo da irgendwie leuchtet, wenn das Wasser alle ist oder so. Genau.
Ja, ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass du da vielleicht schon
Ich habe vom Computer keine Ahnung. Also ich kann die Dinger benutzen, aber sonst irgendwie was Hardware ist. Ich glaube, das Schlimmste oder das Schwierigste, was ich in meinem Leben je gemacht habe, war mal irgendwie eine Festplatte einzubauen. Mhm. Also mehr habe ich mit Computer nicht im Hut, also mit Hardware, da habe ich keine Ahnung.
Weil ich habe es mal geschafft, ein Linux zu installieren auf einem
Notebook. Ja gut, das kann ich schon, das konnte ich. Also mein Computerwissen hört auf so im Jahr 2002. Also wenn es darum geht, irgendwie so ein uralt Linux per Kommandozeile zu installieren, was irgendwie 3 Tage gedauert hat damals, das kann ich. Aber sonst, ja. Gehen wir zu etwas anderem, nämlich auch etwas, was rotiert. Hast du schon mal was gehört vom Internationalen Erdrotationsdienst?
Ich wusste, die geheime Weltregierung ist...
Das ist cool, oder?
Das ist super. Schneller, Schneidereit, schneller! Das ist schön.
Es gab es wirklich. Also früher war der Name von dieser Organisation wirklich Internationaler Erdrotationsdienst oder International Earth Rotation Service. Mittlerweile heißt das Ding Internationale Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme oder International Earth Rotation and Reference System Service. Die sind zuständig für Schaltsekunden unter anderem. Ah. Also die, weil es, wir haben ja Ende Juni, am 30. Juni gibt es eine Schaltsekunde. Und zwar um Mitternacht, also von 23:59 kommt sie erst nochmal 53:59:60 und dann kommt erst 0 Uhr am 1. Juli. Mhm. Und die Schaltsekunden werden deswegen notwendig, weil die Erde halt sich nicht immer gleich schnell dreht. Ja, also die früher war die Sekunde definiert als Bruchteil der Rotation der Erde, also ein 86.400stel. Weiß nicht, da war ich glaube irgendwie sowas. Also ein 86.400stel einer Rotation der Erde über ihre eigene Achse ist eine Sekunde. Mhm. Und das Problem ist halt, dass die Erde sich halt nicht so exakt dreht. Das heißt, die Sekunde laut Definition war halt nicht exakt immer gleich lang. Bis man dann drum hat, sich dann eben mal dieses Ding ausgedacht von mit der Atomzeit, wo man die Sekunde halt jetzt als Schwingung von diesem Atomübergang da definiert, der halt komplett abgekoppelt ist von der Erdrotation. Das heißt, unsere Uhrzeit, quasi jetzt ganz vereinfacht gesagt, ist nicht mehr mit der Rotation der Erde gekoppelt, was nicht wirklich ein Problem ist, aber andererseits will man auch nicht, dass das Ganze zu sehr auseinanderläuft, weil es soll schon halt irgendwie um Mitternacht soll es dunkel sein und um mittags hell und das soll sich nicht so verschieben. Und deswegen misst dieser internationale Erdrotationsdienst.
Super Name, Entschuldigung, ich finde toll.
Ja, und das sind also ein Zusammenschluss von allen möglichen Satelliten, Geodäsie und Geodäsie und astronomischen Organisationen, die messen halt dann, keine Ahnung, zum Beispiel mit GPS und oder auch mit Quasarmessungen. Ja, also Quasare sind wahnsinnig weit entfernt, die sind halt, kann man quasi halt als Fixpunkt verwenden und wird halt ständig gemessen.
Also die Quasare waren so Radiosterne, sind das, ne?
Die Quasare sind die aktiven Zentren von ganz weit entfernten Galaxien.
Ah, okay.
Und also da sind, wo die schwarzen Löcher noch aktiv sind drinnen und wo halt dann jede Menge Strahlung rauskommt aus diesen Zentren. Und das kann man halt messen. Und wie gesagt, die messen halt, wie die Erde sich dreht. Wir wissen, dass die Erde durch die Gezeitenreibung konstant langsamer wird. Ich glaube, es sind irgendwie so 15 Mikrosekunden pro Jahr oder sowas, was die Gezeitenreibung die Erde abbremst. Aber dann gibt es ja noch andere Effekte. Ja? Also es reicht irgendwie, wenn das Eis an den Polen schmilzt und sich das Gewicht verlagert. Oder wenn sich im Erdinneren irgendwo Magmaströme verschieben oder wenn Erdbeben die Platten verschieben. Also all diese ganzen Gewichtsverlagerungen, die führen auch dazu, dass sich die Erde langsamer oder schneller dreht. Mhm. Und es wird halt geschaut, dass der Unterschied zwischen der wieder ganz vereinfacht gesagt, es gibt die Sonnenzeit und es gibt die normale Uhrzeit, also die Atomuhrzeit. Es gibt auch Unmengen verschiedene Unterkategorien von diesen ganzen Zeiten, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Aber es wird geschaut, wenn der Unterschied zwischen dieser natürlichen Zeit und der Atomzeit, wenn der größer als eine Sekunde zu werden droht, dann wird eine Schaltsekunde eingeschaltet, was jetzt passiert. Und da gibt es tatsächlich, also man sollte nicht glauben, über was Menschen sich aufregen können, aber es gibt tatsächlich große internationale Diskussionen, Unstimmigkeiten, ob man diesen Schaltsekunden-Dings jetzt weiterführen soll oder nicht. Weil nämlich das letzte Mal, wo es eine Schaltsekunde gab, das war 2012.
Ja.
Und
ist das denn ein Problem?
Nein, das war eigentlich nicht. Damals war es ein Problem, weil manche Computersysteme damit nicht klargekommen sind, weil natürlich die takten ihre Aufgaben teilweise nach über Millisekunden, ja. Und wenn das quasi so eine Zeit zweimal vorkommt, hast du quasi so eine Mini-Version vom Jahr 2000 Problem.
Ja.
Da gab es natürlich einige Server, die halt da nicht klargekommen sind damit. Und da gab es halt Serverausfälle, teilweise gab es irgendwie so eine Reisebuchungsorganisation, war so daneben, dass dann irgendwo in Australien an welchen Flughäfen welche Flüge verschoben werden mussten.
Krass.
Das Problem war, also diesmal war nicht Windows schuld, das war ein Linux-Problem. Weil irgendwie Linux das nicht irgendwie hinbekommen hat, weil das jetzt mittlerweile korrigiert, dieses Linux-Problem. Aber man weiß noch nicht, was man vielleicht aber trotzdem noch was übersehen. Und jetzt gab es halt die USA, glaube ich, haben gesagt, die wollen die Schaltsekunden abschaffen, um halt gerade solche Probleme zu entgehen. Weil es ist im Prinzip nicht so schlimm. Ja? Also wenn du für die ganzen wissenschaftlichen Anwendungen und so weiter, da musst du sowieso ständig korrigieren. Ja, also da musst du schon nach Millisekunden, nach Nanosekunden korrigieren. Da musst du sowieso immer an der Atomuhr engen und alles abgleichen. Da kommt es auf die Schaltsekunde nicht an. Für den Alltag ist es auch scheißegal. Ja, ob da jetzt irgendwie eine Sekunde mehr oder weniger, die meisten Uhren können das gar nicht anzeigen. Also das ist kein Problem. Du kannst locker irgendwie ein paar hundert Jahre warten. Ich glaube, es dauert irgendwie 600 Jahre oder sowas, bis dann bis das mal eine Stunde Abweichung hast. Dann machst du mal eine Schaltstunde irgendwo, da können wir uns alle eine Stunde lang ansaufen und in der freien Stunde oder sonst irgendwas. Ja, also das ist so ein Thema, wo du sagen kannst, da sollen sich die Zukunft drum kümmern. Ja, ohne dass großartig was passiert. Also die USA sagen, soll man abschalten. Die Briten sagen, nee, auf keinen Fall, weil dann wenn die Uhrzeit komplett von der Astronomie quasi losgekoppelt ist, dann verliert der Greenwich-Meridian wieder historische Bedeutung und so weiter. Ja, die Russen wollten die zuerst behalten. Die Russen wollten es, glaube ich, zuerst abschalten. Dann haben sie aber ihre eigenen Probleme mit ihrem GLONASS-Satellitendienst in den Griff bekommen und jetzt wollen sie es behalten. Ich weiß nicht, Deutschland, glaube ich, hat noch keine Meinung dazu. Was gab's?
Deutschland enthält sich.
Es gab 2012 da tatsächlich eine Konferenz von irgendeiner UN-Unterorganisation, wo man halt eben beschließen wollte, was jetzt mit dieser Schaltsekunde los ist und was nicht. Und ist sich aber eben vor lauter Streiterei nicht einig geworden und hat sich vertagt auf Ende dieses Jahres. Ja, und dann werden wir mal gucken, was jetzt dann ist, ob die dann, also die Schaltsekunde jetzt im Ende Juni findet auf jeden Fall noch statt. Und ob es die letzte war, die kommt, oder ob dann auch noch weitere kommen, das wir wollen halt sehen, wenn die sich dann Ende des Jahres vielleicht einig werden oder auch nicht, je nachdem. Aber der internationale Erdrotationsdienst ist da. Die Agenten des Rotationsdienstes sind im Dienst Agent. Und werden dafür sorgen, dass die Erde sich so dreht, wie sie drehen soll.
Wie es sich gehört.
Genau.
Gucken wir in den Kopf des Menschen hinein. Reykjavik ist Island.
Das ist in meinem Kopf?
Nee, genau, in deinem Kopf ist Reykjavik. Nein, isländische Wissenschaftler haben festgestellt. Dass Schizophrenie und bipolare Störung, beziehungsweise Schizophrenie oder bipolare Störung, die kann man in den Erbanlagen nachweisen, eine Neigung dazu oder ein Risikofaktoren einer Schizophrenie oder einer bipolaren Störung zu erkranken, kann man im Erbgut sehen. Also die kennen wir schon, die Marker, die wir ja angucken müssen. Und das haben die Wissenschaftler abgeglichen mit dem Beruf der Leute und haben dabei herausgefunden, dass kreative Menschen, also ne, so wie wir halt, also unser eins, kreative Menschen also oder Menschen mit kreativen Berufen überdurchschnittlich viele Risikogene für Schizophrenie oder bipolare Störung in sich getragen haben. Und haben das, warte mal, wo haben sie geguckt? Ich glaube, sie haben sogar bei sich auf der Insel geguckt, ne? Ja, 150.000 Menschen. Das Gleiche haben sie dann nochmal in Schweden gemacht, weil sie dachten, okay, wir müssen mal gucken, vielleicht ist ja hier, ne, weil wir auf der Insel irgendwie, vielleicht sind wir ja alle ein bisschen bekloppt. Das Gleiche haben sie dann nochmal mit mit 9.000 Schweden gemacht und mit 18.000 Holländern. Und genau da war dasselbe Ergebnis, nämlich wer in kreativen Berufen unterwegs ist, hat eine erhöhte genetisch bedingte Gefährdung einer Schizophrenie oder bipolaren Störung zu erkranken. Ist die Frage, was auslöst? Ne?
Nee, ich wollte wissen, ob die halt sicher sein können, dass die Gene halt die tatsächlich diese Krankheit auslösen, diese Störungen auslösen, oder ob die Gene halt besonders geistig irgendwie kreativ machen und die Krankheit einer der Aspekte dieser Kreativität.
Das ist wahrscheinlich die Frage, die wir noch nicht beantworten, also die wir dann irgendwann vielleicht mal beantworten werden oder sowas. Es ist übrigens eine Bestätigung, diese Studie. Vor 10 Jahren ist es schon mal ausprobiert worden, damals aber noch nicht mit so einem genetischen Abgleich, sondern mit Befragungen. Und Psychologen können halt damals, ne, da gibt es ja so standardisierte Tests, mit denen du halbwegs gut bestimmen kannst, ob jemand eine Tendenz zu einer bestimmten Persönlichkeitsstörung hat. Und das war vor 10 Jahren, also 2005, britische Wissenschaftler, die das auch schon mal so rausgefunden haben, dass Genie und Wahnsinn dicht beieinander liegen.
Hast du diese Information aus einer Zeitung?
Ja, die meisten meiner Informationen habe ich aus einer Zeitung, weil ich nicht genug Geld habe, Nachrichtendienste zu bezahlen.
Ja, oder her sein kann, dass du irgendwie das mit einem Wissenschaftler besprochen hast oder sowas.
Ach so, nee.
Nee, es geht nämlich darum, du kennst doch Jörg Wiblinger, nehme ich
an. Ja, ja.
Genau, also es sind, macht ein tolles Videoblog.
Die Wahrheit.
Genau, ist aber unter anderem hat er auch noch einen richtigen Job. Und zwar betreibt er mit dem Molekularbiologen Bernd Keschner und dem Biologen, also er ist Biologe, betreiben die Plattform medizintransparent.at. Mhm. Weißt du, von der schon mal gehört hast?
Nee.
Ist ein sehr cooles Ding, also es ist von österreichischer Seite, österreichischer Plattform. Da werden im Prinzip, kannst du mal drauf gucken, da werden im Prinzip alle Medienartikel zum Thema Medizin, was halt alles so erscheint in den Zeitungen online, untersucht. Was steht da drin? Stimmt das, was da drin steht? Oder ist es Unsinn? Wie ist die Schlagzeile? Stimmt die Schlagzeile? Was, auf welche Studie beziehen die sich? Gibt die Studie das her, was behauptet wird? Und so weiter. Ich meine, wir haben das ja vor kurzem erst gehabt mit dieser Schokolade macht schlank Geschichte. Mhm. Ja. Ich meine, die war halt gefaked, die Studie. Aber es gibt halt jede, du hast ja ständig irgendwie Gesundheitsthemen überall, in allen Zeitungen und Online-Seiten. Und die beiden, Medizin transparent, die bewerten halt diese ganze Studie. Und jetzt rate mal, also die haben jetzt hier Berichterstattung über mehr als 200 Gesundheitsthemen und durchforsteten dafür rund 1000 Artikel österreichischer Zeitungen und Online-Seiten. Rate mal, wie viel Prozent all dieser Artikel korrekt sind.
Oh weia, 30.
10. 10%.
Ja, super. Aber macht nicht Markus Anhäuser, macht doch sowas auch.
Der macht sowas Ähnliches, ja. Da geht's auch, ich glaube, das ist der Schwerpunkt eher auf Pressemitteilungen oder sowas.
Mediendoktor, genau, Mediendoktor heißt das, was der macht.
Genau.
Die Qualität medizinjournalistischer Beiträge in Publikumsmedien nach festgelegten Kriterien. Ja. Genau. Zwei Seiten, die das Gleiche machen. Das ist gar nicht schlecht.
Ja.
Umso mehr Information fällt raus.
Und das ist halt, die haben jetzt, demnächst schreiben die gerade eben eine wissenschaftliche Arbeit, wo das halt wirklich alles, ihre Arbeit da wirklich wissenschaftlich komplett aufgearbeitet ist. Aber halt in diesem Artikel sagen sie halt, dass halt wirklich ungefähr die Hälfte der Studien, die hat halt wirklich die Hälfte der Artikel sind deutlich verzerrt, schwer übertrieben oder berichten sogar genau das Gegenteil von dem, was stimmt.
Gute Güte.
Nur etwa 10% der Artikel sind korrekt. Das ist halt der, und das ist halt schon irgendwie ein bisschen, ich meine, die sind jetzt speziell auf Medizin. Mich würde das interessieren, ob es bei anderen Wissensgebieten, ich meine, gut, da wird nicht so viel berichtet, weil es halt irgendwie nicht so publikumswirksam ist wie die Medizinberichterstattung. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht.
Also ich habe das
peinlich schlimm Bedenken für Gesundheitsjournalismus. Also das sind ja auch irgendwie, das scheint so, als wäre dann irgendwie die Gesundheitsjournalismus, wäre da irgendwie nur rein irgendwie, entweder existiert nicht oder ist nur eine Erweiterung der PR-Abteilungen der diversen Organisationen.
Also das Problem ist, dass Journalismus ja sehr oft nur noch Erweiterung der PR-Abteilungen der Organisationen, weil die liefern halt fertige Artikel, fertige Radiobeiträge, werden von Agenturen geliefert. Und Journalisten gehen dann oft nur noch hin oder Redakteure gehen dann oft nur noch hin und formulieren da ein bisschen um und sowas und packen es dann auf ihre Webseiten oder in ihre Zeitungen oder halt in ihre Sender. Viele O-Töne, die du so hast, ne? Wenn dann so, ja, was weiß ich, Dr. Florian Freistetter sagt zum Thema, bla, O-Ton Freistetter, das hört sich dann, wenn du Radio hörst, so an, als hätte ich mit dir geredet. Tatsächlich hast du mir aber diesen O-Ton kostenlos zur Verfügung gestellt in einem Pressepaket.
Ja.
Ja, das kann man einerseits, muss man das den Kollegen vorwerfen natürlich, weil die wirklich sehr, sehr unsauber arbeiten. Ich erwarte eigentlich von jemandem, der für sich eine gesellschaftliche Sonderstellung reklamiert, nämlich Journalist, dass er besonders verantwortungsbewusst damit umgeht. Andererseits ist das natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass sie keine Zeit mehr haben.
Ja.
Für Recherche ist halt keine Zeit mehr, weil nicht genug Geld da ist. Beziehungsweise alle auch Angst haben, wenn sie zu lange mit der Veröffentlichung eines Themas warten, dass sie dann abgehängt werden und die anderen mehr Klicks kriegen als sie selbst.
Das ist ja nicht mehr, geht ja nicht nur ums Geld, aber sonst irgendwie, wenn ich jetzt sage, okay, merke das bei mir auch oft schon beim Blog, wenn da irgendwie gerade so eine tolle neue Story irgendwie ist, wo ich denke, okay, ich kann mich jetzt irgendwie hinsetzen und kann das schreiben, was eh auch alle anderen schreiben, weil ich außer der Pressemitteilung auch nicht mehr Informationen habe als alle anderen. Hm. Meistens habe ich sogar weniger, weil die echten Journalisten, die kriegen ja dann immer vorab die ganzen Embargo-Meldungen. Ja. Die haben dann irgendwie schon vorher, die kriege ich ja nicht, weil ich ja nicht zähle als Journalist. Das heißt, ich kriege von diesen Diensten, kriege ich ja keine embargosierten Artikel.
Sperrfrist heißt
das. Genau, Wort. Ja, richtig, genau. Also ich mittlerweile brauche ich das gar nicht mehr, aber weil ich ja sowieso schon aufgehört habe, über Artikel zu berichten, die nicht frei verfügbar sind. Aber ich habe irgendwie vor Jahren mal probiert, mich da anzumelden. Also wie gesagt, das zählt nicht. Also es reicht schon, dass du einen Blog hast, um da rauszufallen. Also es hat auch nicht mal gezählt, dass ich halt auch durchaus für Zeitungen schreibe. Ja. Allein die Tatsache, dass ich halt irgendwie Blogger bin, hat schon gereicht, um mich da irgendwie rauszuschmeißen. Aber ist egal. Also wie gesagt, ich könnte dann halt im Prinzip das Gleiche schreiben wie alle anderen oder ich warte halt irgendwie ein, zwei Tage, lese mir das irgendwie genau durch, schreibe dann halt irgendwie mehr was anderes darüber, weil dann erscheint mein Artikel halt erst irgendwie zwei, drei Tage nachher und in der Zeit haben halt schon irgendwie alle irgendwie bei Spiegel Online die Pressemitteilung gelesen und ich mache es meistens trotzdem oder ich schreibe überhaupt was ganz anderes, was überhaupt irgendwo anders nicht vorkommt. Also aber dass ich kann durchaus nachvollziehen, dass anderen Medien das so geht, aber ich weiß nicht, ob es sich doch lohnen würde, für manche Medien diesem Druck zu widerstehen und sagen, nee, wir machen da jetzt nicht mit. Wenn ihr was wissen wollt, dann vielleicht kann man es auch kombinieren. Man kann ja irgendwie setzt mal irgendwie einen Typen hin, der den ganzen Tag einen kurz kommentierten News-Ticker macht.
Genau.
Und andere, die halt vernünftige Artikel schreiben, die dann halt dann nächsten Tagen dann auch entsprechend irgendwie verfügbar sind und sichtbar verfügbar sind und nicht irgendwie dann weiß Gott wo auf der Seite unten geparkt werden. Also ich glaube schon, dass man was machen könnte. Aber ich glaube, die wollen nicht oder trauen sich nicht.
Ja, das ist so, vor allen Dingen musst du dann an Besitzstände ran. Ne? Wenn du sagst, wir machen jetzt irgendwie einen schnellen News-Ticker, da setzen wir, was weiß ich, drei Leute hin, einer für Sport, einer für, weiß ich nicht, Politik und der andere für Buntes oder wie man auch immer das nennen mag. Und ja, du greifst ja dann bestehende Strukturen ein, in denen sich alle sehr bequem eingerichtet haben. Das brauchst du dann gar nicht zu versuchen. Ich glaube, das ist vieles hängt einfach nur an Besitzstandswahrung. Viel Strukturreformen scheitern einfach daran, dass Leute einfach ihr angestammtes Büro behalten wollen und ihren angestammten Einfluss behalten wollen und gar nicht wirklich ein Interesse daran haben, das Produkt, das sie da gemeinsam herstellen, tatsächlich zukunftssicher zu machen oder besser zu machen. Das ist oft so ein Eindruck, den ich da gewinne im Redaktionsalltag.
Ja. Also, ja. So eine solche Arbeiten,
wenn du dann hingehst und sagst, okay, ich warte jetzt drei Tage und schreibe unaufgeregt darüber, ich glaube, dass du damit genauso gut Publikum findest. Es dauert nur ein bisschen länger, weil die Leute merken müssen, wie deine Seite funktioniert. Das ist dann, hat dann so ungefähr die Qualität einer Wochenzeitung.
Ja.
Ich lese zum Beispiel gerne die Zeit oder die FAZ am Sonntag, weil die sich ein bisschen mehr Zeit lassen können und nicht morgen schon publizieren müssen, sondern wenn heute was passiert, dann können die ohne weiteres mal noch ein bisschen ventilieren, bis die nächste Ausgabe erscheint. Ja. Und darum sind da die Artikel in der Regel wesentlich besser als in den Tageszeitungen.
Eine solche Meldung, wo alle möglichen Leute auch mir geschrieben haben, ob ich da irgendwas nicht drüber berichte und die halt auch überall war, und über die ich aber nichts geschrieben habe, das ist die Geschichte mit dem Glas auf dem Mars, also das Glas, das auf dem Mars gefunden wurde und angeblich irgendwie Spuren
eines Longdrinks enthält.
Nee, Spuren von Leben bringen kann und so weiter. Also da habe ich deswegen nichts drüber geschrieben, weil es halt irgendwie wieder einer von diesen Artikeln ist, die nicht frei verfügbar sind.
Ja.
Wie gesagt, ich schreibe nur über Forschung, die für alle frei verfügbar ist im Internet. Aber das ist halt auch, kann ich kurz zusammenfassen, die Geschichte. Es geht halt im Prinzip darum, dass die auf dem Mars haben die halt jetzt vom Orbit aus, mit dem Mars Reconnaissance Orbiter, haben die halt nachgewiesen, dass da bei manchen Impact-Strukturen Glas zu finden ist, was nicht überraschend ist. Und das wissen wir auf der Erde auch, dass es hier Impact-Gläser gibt. Wenn halt irgendwie Asteroiden wo einschlagen, wo viel Sand ist, dann kann halt irgendwie Glas entstehen. Und das hat man auf dem Mars auch nachgewiesen. Und das, was dann die Schlagzeilen gemacht hat, war halt, dass man auf der Erde in manchen dieser Gläser auch Spuren von Leben finden kann, also so Jurassic Park mäßig.
Ach Gott, so Bernstein.
Also, ja, sind jetzt keine Fliegen in dem Glas oder sowas, aber halt irgendwelche Bakterien oder so Krempel, Mikrolebewesen, die du dann in dem Glas noch nachweisen kannst. Und da sagen wir, das könnte auch ein Weg sein, um auf dem Mars vielleicht irgendwie Leben nachzuweisen, weil das in dem Glas schön erhalten bleibt.
Aber natürlich, wie viel Prozent des gefundenen Einschlagsglases enthält denn dann irgendwelche Bakterien?
Weiß man nicht. Also das war halt nur als Möglichkeit angegeben. Vor allem, da ist auch noch, muss auch erstmal hinkommen, dort ist ja noch nichts. Wir haben es vom Orbit aus gesehen und es ist noch nichts auf der Oberfläche, was da jetzt irgendwie hinfahren könnte und das untersuchen. Da müsste man wirklich mal die Rover krebsen alle irgendwo anders rum. Da müsste man halt auch eine spezielle Mission in das Gebiet hinschicken. Und dann könnte man sich das Glas anschauen. Aber das ist schon eine interessante Sache im Prinzip, ja. Aber vor allem, weil man auch abgesehen von dieser Lebenssache aus dem Glas jede Menge andere geologische Informationen rauskriegen kann. Über die Vergangenheit des Mars. Also das ist durchaus eine interessante Meldung. Aber es ist etwas, wo wir sagen, okay, da, es ist etwas, was uns sagt, wo wir am Mars vielversprechende Missionen in Zukunft durchführen können. Und das lohnt sich immer, sowas zu wissen.
Stimmt, das Ding ist ja auch groß genug.
Genau.
Man hat halt immer so dieses, ich merke das immer wieder so an mir, man ist halt so durch Enterprise, durch Star Trek geprägt. Ja, du fliegst dann mit dem Raumschiff zu so einem Planeten, dann scannst du den einmal ab, dann weißt du, wie viele Leute da leben, was die für eine Kultur haben, also auf welchem kulturellen Entwicklungsstand die sind. Außerdem weißt du, wie die Bodenschätze sind und die wissen halt alles über den Planeten. Einmal Scanner an, fertig. Und ich muss mich immer wieder anstrengen, regelrecht, mir zu sagen, Alter, da auf dem Mars, da fährt so ein Autochen rum. Das ist nicht schnell, weil da sind keine Autobahnen. Das ist halt im Grunde, würde es wahrscheinlich Jahrhunderte dauern, den ganzen Mars mit so einem kleinen Rover zu erkunden.
Ja, länger.
Das finde ich immer wieder faszinierend. Aber man bildet sich mal an und denkt so, ja mein Gott, dann fahr da doch schnell mal hin und guck dir das Glas an.
Ja. Vor allem der Mars ist ja auch nicht der Mars. Das ist ja eine komplette Welt. Genauso wie die Erde. Ich meine, das kann ich sagen, nur weil du halt irgendwo hier in Berlin-Tempelhof oder wo du bist oder hier in Jena, nur weil ich jetzt irgendwie weiß, wie es halt irgendwie hier bei mir in Jena aussieht, weiß ich nicht, wie die Erde aussieht. Ja. Weil die halt irgendwie 100 Meter anders oder 100 Kilometer oder 1000 Kilometer anders, komplett anders ist und komplett anders, andere Sachen nachzufinden sind. Genauso ist es beim Mars. Den stellen wir uns halt zwar vor, halt irgendwie Mars, rote Wüste und als grobe Beschreibung, stimmt schon, weil der Mars natürlich ein bisschen simpler ist als die Erde, aber es ist wirklich, da gibt es auch ganz unterschiedliche Gegenden, ganz unterschiedliche, gibt es Gebirge, da gibt es Canyons, da gibt es Ebenen, da gibt es Krater, der Mond, der selbst ein Ding wie der Komet, ja, das sind alles eigene Welten und wenn man die erforschen will, dann reicht es halt nicht, wenn man auf einem Punkt da runterkommt oder halt ein bisschen mit dem Rover Kilometer hin und her fährt, ja, also wer war es, Curiosity oder der andere? Einer ist jetzt gerade mal irgendwie 42 Kilometer gefahren, also gerade mal einen Marathon absolviert. Und das ist im Prinzip so die Reichweite, ja. Und dafür hat er irgendwie ein paar Jahre gebraucht. Also das sind alles Welten, wo halt irgendwie, es wäre so, wenn du halt irgendwie drei Forscher irgendwie damals im Mittelalter irgendwie einen nach Nordamerika, einen nach Südamerika, einen nach Australien und dann sollen die jetzt irgendwie alles rausfinden, was es über die Kontinente rauszufinden gibt. Ja. Also das ist halt irgendwie, das geht halt nicht. Also genauso ist es am Mars auch. Also jetzt haben wir halt wieder eine Sehenswürdigkeit quasi gefunden dort.
Beschäftigen Sie sich mit den Dingen, über die wir auch wahrscheinlich nie alles rausfinden werden, nämlich das Gehirn. Wo haben wir denn die Wissenschaftler? Was waren das denn für Wissenschaftler? Ah ja, finnische Wissenschaftler haben festgestellt. Ich bin heute in Skandinavien unterwegs. Finnische Wissenschaftler haben festgestellt, je jünger die Eltern sind, desto eher oder desto größer das Risiko der Kinder an ADHS zu erkranken. Wenn die Eltern, jetzt finde ich es nicht, also ich habe mich gemütlich hingesetzt und verliere jetzt beim Lesen jede Zeile, die ich hier habe. Wenn die Eltern bei unter 20-jährigen Müttern ist das Risiko 1,4-fach erhöht, verglichen mit Kindern von Eltern, die 25 bis 29 Jahren alt waren. Variablen, die sie rausgerechnet haben, waren psychische Erkrankungen der Eltern, sozioökonomischen Status und Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft, weil das wohl auch irgendwie so dahin deutet. Aber fand ich ganz interessant, dass da irgendwie so eine Korrelation mit dem Alter der Eltern
zu bestehen scheint. Ab wann kann man ADHS diagnostizieren?
Das weiß ich gar nicht, aber das ist ja eine Funktionsstörung in der Hirnchemie. Also
nee, aber das ist dann der Punkt, wo dann die Frage ist, ob du sagen kannst, ob das quasi was mit der Biologie oder dem Umfeld zu tun hat. Weil, wie gesagt, wenn ich es weiß, ich kann irgendwie ADHS erst diagnostizieren, wenn das Kind irgendwie 13 Jahre alt ist, dann ist es halt schon mal 13 Jahre auf der Welt und da kann halt alles Mögliche passieren. Und wenn ich das irgendwie schon bei einem Zweijährigen
diagnostizieren
kann, ist die Chance wesentlich größer, dass halt wirklich was mit dem, das ist tatsächlich biologisch-genetisch, was mit dem Alter der Eltern zu tun hat.
Du meinst auch den Auslöser von ADHS?
Ja,
genau. Ja, wobei ich da vermuten würde, dass, das sind jetzt aber wilde Spekulationen, dass das, ja doch, klar, liegt es am Umfeld. Da hat ja dieser eine, das gibt so diesen Biologen Hüter, der immer erzählt, ADHS gäbe es gar nicht. Das würde man ja sehen, wenn man mit ADHS-Kindern auf die Alm gehen würde. Und ich dann auch mal denke, ja klar, gibt es auf der Alm kein ADHS, da gibt es auch keinen Input. dann können wir jetzt mal alle ADHSler auf die Alm schicken. Dann gibt es da nämlich auch wieder ADHS, weil dann wird es alles unübersichtlich und dann hast du wahrscheinlich wieder dieselben Probleme. Aber ja, ich Ich weiß es gar nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine genetische Sache ist und die Umwelteinflüsse, denen du ausgesetzt bist, halt dazu führen, also ne, die Umwelteinflüsse machen, definieren ja, wie dein Genom abgelesen wird. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass bei einer Veranlagung dahin, ja, jetzt habe ich meinen eigenen Faden. Ich habe gestern ganz fürchterlich getrunken. Entschuldigung. Nein, ich könnte mir vorstellen, dass die Veranlagung schon recht früh feststellbar ist. Also, aber mir fällt gerade ein, eigentlich müsste ich mal einen Wissenschaftler zum Thema ADHS interviewen.
Das wäre sicherlich interessant.
Ja.
Würde mich auch interessieren. Ja. 5 Minuten lang, dann interessiert mich nicht mehr.
Bah! Das hackt er hier noch auf den Arm.
Entschuldigung.
Das interessiert mich 5 Minuten lang. Nee, ich weiß auch schon einen. Also ich habe da schon mal einen empfohlen gekriegt. Den haue ich mal an.
Mhm. Cool. Kennst du das Zipfsche Gesetz?
Heute hast du irgendwie die absurden Sachen dabei, ne?
Nee, ich finde ich gar nicht so absurd.
Zipf.
Ja, so wie das Zipferbier. Aber um das geht's nicht. Es geht um den Linguisten George Kingsley Zipf oder Zipf, ich weiß nicht, wie man das dann amerikanisch ausspricht. Der hat was Cooles herausgefunden. Kannte ich vorher noch nicht. Der hat nachgeschaut, wie häufig Wörter in einem Buch sind oder in einem anderen längeren Text. Ja, hat gezählt, das häufigste Wort, das zweithäufigste Wort, das dritthäufigste Wort und so weiter. Und hat festgestellt, dass es da eine Regelmäßigkeit gibt. Dass nämlich das zweithäufigste Wort im Schnitt ungefähr halb so oft vorkommt wie das häufigste. Das dritthäufigste Wort ein Drittel mal so oft, das vierthäufigste Mal ein Viertel mal so oft und so weiter. Ja, und das ist das Zipfsche Gesetz.
Ja.
Das haben jetzt Wiener Komplexitätsforscher, auch ein cooler Job, unter dem Physiker Stefan Thurnherr vom Institut für die Wissenschaft komplexer Systeme an der Medizinischen Universität Wien. Die haben sich das erstmal genauer angeguckt. Und zwar geht es da um Prozesse, wo die Zahl der Möglichkeiten im Laufe der Zeit abnimmt. Ja, und da ist halt Sprache so ein Ding. Also ich kann, wenn ich irgendwie einen Satz sagen will, kann ich das erste Wort in dem Satz frei wählen. Hm. Das zweite Wort aber dann nicht mehr ganz so frei. Das dritte, je länger der Satz wird, desto weniger Auswahlmöglichkeiten habe ich, wie es weitergeht. Und das ist eben so ein Beispiel für diese Art von Prozessen, die wir untersucht haben. Und die haben jetzt mit so einem diversen automatischen Textanalysen, haben die halt Zipfsche Gesetz auch an verschiedenen Büchern, wie Charles Darwin, Origin of Species, Romeo und Julia, Ulysses und so weiter, untersucht und haben gezeigt, dass es eben tatsächlich für jedes Buch solche Zipfsche Gesetze gibt, dass es aber eben da nicht, dass es nicht exakt sind, sondern es Abweichungen gibt, haben aber auch einen Weg gefunden, diese Abweichungen zu beschreiben, statistisch oder mathematisch, weiß ich jetzt nicht genau. Und sie sagen, dass sie, was sie jetzt machen können, ist mit dieser Statistik Aussagen, also automatisiert Aussagen über Autoren und Texttypen machen. Also die können da irgendwie einen Text durchlaufen lassen und sagen, okay, das hier ist ein Roman aus dem 19. Jahrhundert oder das hier ist ein Lehrbuch über Biologie.
Achso, ich dachte, sie könnten damit auch so automatisierte Textkritik machen. Das fände ich cool.
Das gibt es wahrscheinlich schon.
Ja, Riesenmaschine macht das immer über Klagenfurt.
Und dann gibt es dann, was sie noch machen können, ist wirklich also so interessante Sachen, irgendwie, welches Buch ist das ähnlichste Buch zu Darwins Entstehung der Arten? Sonst irgendwas. Also, wir wissen noch nicht genau, was sie damit machen können, ob sie sagen, man kann viele coole Sachen machen mit. Also das fand ich ganz interessant, also das Zipfsche Gesetz und die Computerbestätigung des Zipfschen Gesetzes.
Schreckliche Meldung, die Banane stirbt aus.
Warum das?
Weil es einen Pilz gibt, und zwar heißt er Tropical Race 4, ein bodenlebender Pilz, der die Panama-Krankheit auslöst. Und der befällt Pflanzen über die Wurzeln, ne, verstopft die Leiterbahn, Pflanze trocknet aus und ist tot. Jetzt haben wir ein Problem, und zwar Bananen sind Monokulturpflanzen. 99% aller Bananen weltweit sind identisch. Und Bananen pflanzen sich halt fort, indem sie so Schößlinge aus, also die klonen sich selbst, Bananen. Das heißt, die genetische Variabilität ist so gering, dass ein einzelner Erreger alle Bananen angreifen kann. Und es breitet sich halt gerade, eben dieser Tropical Race 4 Pilz, breitet sich halt gerade aus, ist irgendwie von, warte mal, wo hat er angefangen? Ich glaube, in Asien hat er angefangen, ist jetzt in Afrika aufgeschlagen und in Australien. Und im Moment gehen sie davon aus, die Wissenschaft geht im Moment davon aus, die FAO, wie heißt die denn? FAO? Hier, Vereinten Nationen.
Welt, Ernährungs-, Agrikultur-,
ja, genau, Ernährungs-, Landwirtschafts-, ja. Die FAO halt. Die FAO geht im Moment davon aus, dass wir sieht die Gefahr sehr groß, dass wir alle Bananen verlieren. Und was mir auch nicht klar war, der Bananenmarkt weltweit ist 33 Milliarden Euro stark. Das ist schon Kohle, ne?
Ja, eine Bananen, die gibt's ja mittlerweile überall. Ja, das wachsen aber nicht überall. Also, da ist wahrscheinlich auch viel, viel Infrastruktur mit drin. Ja.
Und das ist halt schon mal passiert, ne? Also vor, ich weiß gar nicht, 30 Jahren oder sowas ist schon mal eine Bananenart mehr oder weniger ausgestorben, weil dieser Pilz so befallen hat. Und jetzt kommt er auf die nächste Bananenart. Und zwar heißen sie Cavendish, die Bananen, die wir essen. Und ja, es gibt bisher keine Bananensorte, die diese Cavendish hinreichend ersetzen könnte. Also wo du wirklich weltweit auf Plantagen in großer Menge Bananen anbauen könntest. Was wir auch versucht haben, ist dann irgendwie andere Bananen reinzukreuzen, aber dann schmeckt's scheiße. Funktioniert halt auch nicht. Und im Moment hoffen sie halt ein bisschen darauf, dass von den ganzen Kleinstbananen, also es gibt so Kleinbauern, die Bananen anbauen, mhm, und die haben dann auch andere Sorten. Wahrscheinlich sind die nicht so ertragreich oder nicht so leicht zu handeln wie diese Cavendish-Banane. Sie hoffen jetzt halt, dass sie da irgendwie bei diesen Kleinbauern was finden. Mhm. Oder aber wir haben in Zukunft halt die Banane nicht mehr rund um die Uhr das ganze Jahr durchgehend zu dem Preis, wie wir sie jetzt haben und mit dem Geschmack, wie wir ihn jetzt haben, zur Verfügung. Darauf bin ich mal gespannt, ehrlich gesagt. Ich fände das ganz
wichtig, was ich mich
auf einmal keine gelben Chiquitas mehr geben würde. Oder
so. Was ich mir jetzt gerade frage, ist, ob sind Bananen jetzt so eine Art halt wirklich so eine Art halt irgendwie unter Anführungszeichen Luxuslebensmittel, was wir halt irgendwie essen, weil es halt irgendwie gut schmeckt, oder sind Bananen irgendwo auch so ein Grundnahrungsmittel wie, keine Ahnung, wie Weizen oder Reis oder sowas? Ja, also wo halt dann wirklich irgendwie, wenn jetzt irgendwo in Asien den Reispilz allen Reis wegmacht, dann haben die dort ein riesengroßes landwirtschaftliches Problem.
Ach so.
Sind Bananen auch etwas, wo irgendwo tatsächlich Menschen das wirklich so eine Art auch von ihrer Ernährung her darauf angewiesen sind, dass die wachsen? Oder ist das wirklich nur so etwas, was man halt dann, wenn es weg ist, nicht mehr verkaufen kann?
Interessante Frage. Also in Teilen Afrikas ist das, glaube ich, ein Grundnahrungsmittel, ne? Diese Kochbanane. Aber das ist dann wahrscheinlich auch wieder eine andere Banane.
Kochbanane ist wieder was ganz anderes. Ja, die Plantanen, das ist wieder. Gute Frage. Also wenn Bananenexperten, Bananenologen in der Hörerschaft sind, sag mal Bescheid.
Bananenologen. Verbreitet sich übrigens nicht über die Luft der Pilz, sondern über kontaminierte Erde. Das heißt, wenn alle sehr diszipliniert wären, wäre das Ding unter Kontrolle zu behalten.
Tja, aber wissen sie vermutlich nicht.
Nee, eben, wer ist das schon? Ne?
Ja, weißt du, was noch eine ganz schlimme Monokultur ist?
Super Überleitung. Ja. Nein, weiß ich nicht.
Ja, das kommt wieder. Ich warte nur darauf, dass du immer wieder Ja sagst.
Ach so, okay.
Wie meinen Witz wieder wegnimmst. Es geht um die Wissenschaftsverlage. Da haben wir schon oft genug geschimpft über wissenschaftliche, oder ich auf jeden Fall habe oft genug geschimpft über wissenschaftliche Publikationen. Aber hier gab's zum Beispiel vor ein paar Jahren so eine Boykott-Initiative von einem britischen Mathematiker, Timothy Gowers. Der hat eben aufgerufen, nicht mehr im Journalen vom Verlag Elsevier, hatten wir auch letztes Mal zu publizieren.
Heißen die halt, Elsevier? Ich frage mich immer, wie man das ausspricht.
Es ist niederländisch.
Weiß nicht, dann würde es Elsevier heißen. Oder
vielleicht kommen die aber auf.
Aber ja, Elsevier halt, ne? Elsevier.
Genau. Tatsächlich, ich könnte hier, wenn ich jetzt hier das phonetische Alphabet könnte, wüsste ich, wie man es ausspricht.
Oh, wo steht denn das? In der Wikipedia? Auf
Wikipedia.
Ich gucke mal, ob ich es noch kann.
Wirklich. Aber es sind tatsächlich, stammen aus Flandern. Das heißt wirklich Elsevier wahrscheinlich.
Gucken wir mal. Ich guck mal.
Kommt tatsächlich
Elsevier, ja, tatsächlich. Ja.
Okay, also Elsevier. Und die werden, der gilt halt so als wirklich der mit dem schlimmsten Gebaren. Also, wenn du nämlich irgendwelche tollen Top-Schnalle haben willst, dann kannst du die nur kaufen, wenn du auch irgendwie 10 andere mitkaufst, die du gar nicht haben willst. Musst du aber kaufen, weil es die eben nur im Bündel gibt und so weiter. Mhm. Also das sind halt alle möglichen Sachen, wo halt, es haben dann irgendwie auch sehr, sehr viele, 15.000 Wissenschaftler unterschrieben, diesen Aufruf. Und jetzt gibt es eine neue Studie von Leuten aus Frankreich, glaube ich. Da ging es um, halt, die haben mal untersucht, Statistik gemacht über die akademischen Verlage. Und dann, also die 5 größten Verlage, akademischen Verlage, haben im Jahr 1973 20% aller wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht. 1996 waren es 30% und die aktuellsten Zahlen von 2006 sind 50%. Also die 5 größten Verlage kontrollieren immer mehr des Marktes und auch die Gewinnspannen, sagt hier der Vincent Lariviere, der Autor der Studie, waren wir mit Gewinnspannen von fast 40%, was auch ziemlich absurd ist.
Damit kontrollieren die doch auch eigentlich gleichzeitig die Karriere von Wissenschaftlern, indem sie darüber befinden können, ob sie ihn überhaupt publizieren oder nicht.
Nein, das Ding ist, also die im Prinzip schon, aber nur, weil die Wissenschaftler ihre Karriere sich davon diktieren lassen. Weil man, das zwingt ja keinen dazu, dass man die Karriere eines Wissenschaftlers nur anhand von Publikationen in solchen Journalen beurteilt. Und vor allem zwingt einen niemand dran, irgendwie diese ganzen Unsinn von Impact Factor mitzumachen und sagen, ja, irgendwie eine Publikation in Nature ist mehr wert als 10 Publikationen hier im Journal der Deutschen irgendwas Gesellschaft. Also diese ganze Unsinn, der da gemacht wird, was halt dazu führt, dass alle unbedingt in diesem einen Journal veröffentlichen wollen, weil dieses eine Journal jetzt halt irgendwie als das top super beste Journal gilt. Und dann, wenn du dieses top super beste Journal kontrollierst, dann kannst du natürlich auch dann indirekt die Karrieren der Wissenschaftler kontrollieren. Ja. Aber das System könnte auch genauso gut anders funktionieren, wo man irgendwie sagt, wir scheißen auf den ganzen Krempel. Erstens mal muss man die Karriere eines Wissenschaftlers nicht nur anhand der Publikationstätigkeit beurteilen. Und zweitens kann man durchaus auch woanders publizieren. Und die Arbeit, die woanders publiziert ist, muss deswegen nicht schlechter sein, nur weil sie halt nicht in Nature steht oder nicht in Science steht. Sondern es gibt halt irgendwie auch Open Access Journale, es gibt ja irgendwie auch durchaus erfolgreiche. Das ist Public Library of Science Plus One. Was da ist, also da gibt's jede Menge, was man da machen kann. Und ist halt die Frage, wie lang diese Oligarchie, die da quasi herrscht, wie lang die noch weiterlaufen kann, bis sich dann tatsächlich das System irgendwie ändern muss oder zusammenbricht. Also das ist halt eine Frage, wo wir wieder bei Open Access sind und so weiter. Also ja, also ein schwieriges Thema, aber zumindest zeigt sich jetzt mal diese Statistik, dass da wirklich ein paar wenige den ganzen Markt kontrollieren, was durchaus ja dann irgendwann genauso große Auswirkungen hat wie der Bananenpilz. Und ich schaue jetzt gerade, es gibt bei wir haben letztes Mal über
ein Satz muss ich noch sagen zu Else 4, es ist Elsevier, nicht Else 4. Ah. Also das stimmhaftes W, nicht ein F. Ich habe nochmal nachgeguckt extra. Was wolltest du? Entschuldige.
Ich wollte sagen, wir hatten von Else.
Elsevier.
Die betreiben ja auch diese Science Direct Plattform, wo du halt irgendwie Unmengen Journale sagen kannst, wo wir letztens geguckt haben mit diesem komischen Milchjournal, was wir da diskutiert haben. Als würde gemeint, es gibt so seltsame Journale. Ich habe jetzt gerade mal hier geschaut, ob es ein Journal über Bananenkunde gibt. Mhm. Aber ich finde hier gerade hier, es gibt auf jeden Fall eins, das heißt Food Hydrocolloids, es gibt Procedia Food Science, Post-Harvest Biology and Technology, Journal of Food, das ist nett hier, Journal of Food Composition and Analysis. Da gibt es Applied Soil Ecology, das ist ja Plant-Virus-Host-Interaction. Ja, also da kann man sich immer unabhängig von der Marktmacht dieses Verlags, diese Science Direct-Seite, die ist immer wunderbar, wenn man irgendwie mal eine halbe Stunde lang nichts zu tun hat. Da kann man sich irgendwie durchsurfen, was es dafür für vollkommen absurde Zeitschriften gibt. Also absurd vom Titel her. Natürlich ist da irgendwie meistens vernünftige Wissenschaft mit drin. Aber es ist wirklich, also da, was es für Titel gibt hier, was ist das hier? Das sind die Transactions of the Royal Society of Tropical irgendwas. Appetite,
das ist ein Appetite, das ist nett. Das gefällt mir. Ich habe es ja eher so mit Menschen versuchen. Ne? Das haben Berliner Wissenschaftler, ich würde sagen deutsche Wissenschaftler, haben Menschenversuche durchgeführt. Und zwar an knapp 600 Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren, und zwar deutsche und belgische Schüler waren das, und den Kindern wurden Berufsbezeichnungen vorgelesen.
Ah, da habe ich davon gehört,
Wagen. Die Überschrift lautet: Geschlechtergerechte Sprache beeinflusst kindliche Wahrnehmung von Berufen. Haben denen also Berufsbezeichnungen vorgelesen, insgesamt 16 Berufe. Die Hälfte typisch männlich, 8 typisch männlich, 5 typisch weiblich, also Frauenanteil größer 70%, daran haben sie es festgemacht, 70% war die Marke, und den Rest neutrale Berufe. Dann mussten die Kinder für jeden Beruf einschätzen über einen Fragebogen, wie viel man da verdient, wie wichtig der Beruf ist, wie schwierig das ist, den zu machen und zu kriegen, und ob sie sich selber zutrauen würden, diesen Beruf zu machen. Die Kinder, in denen geschlechtergerechte Berufsbezeichnungen verwendet wurden, haben sich eher zugetraut, einen typisch männlichen Beruf zu ergreifen, als Kinder, denen nur die männliche Bezeichnung vorgelesen wurde. Mhm. Witzig, oder? Ja. Das heißt, ein männlicher Beruf, was weiß ich, Astronaut, macht einen leichter erlernbaren Eindruck, wenn du sagst, Astronauten und Astronautinnen oder sowas. Fand ich total faszinierend.
Ich meine, es sagt, wenn du das sagst, Astronauten und Astronautinnen, hast du eine Gruppe, dann heißt es ja, okay, das ist, dieser Beruf wird von einer Gruppe von Menschen ausgeübt, von vielen Menschen, von Astronauten und von Astronautinnen, also von Männern und von Frauen, von allen möglichen Leuten, die diesen Astronaut-Beruf ausüben. Und nicht nur, wenn du sagst, wie Astronaut, dann hast du vermutlich schon gleich dieses Klischeebild vom Astronauten, vom mutigen Abenteurer im Kopf. Und das wird durch diese Nennung der Realität, wie es ja ist, weil es sind ja Astronauten und Astronautinnen, wenn du das wirklich so bezeichnest auch, dann wird vielleicht diese Vorstellung, diese Klischeevorstellung im Kopf irgendwie durchbrochen.
Ja. Ja, also es ist tatsächlich Zuversicht ist das Wort, was bei denen rausfällt. Also es macht zuversichtlicher. Geschlechtergerechte Sprache macht Kinder zuversichtlicher, jedenfalls wenn es um Berufe geht. Was auch passiert, und das ist ganz witzig, wenn geschlechtergerechte Sprache verwendet wird, werden die Berufe als weniger wichtig angesehen und die angenommene Bezahlung in Männerberufen wird als niedriger eingeschätzt. Das ist auch ganz witzig.
Okay, ja, das ist überhaupt
nicht. Finde ich so einen ganz interessanten Hinweis auf so patriarchale Strukturen. Weißt du? Moment mal. Ach, das ist gar nicht so schwer zu machen. Nö, dann ist er doch nicht so wertvoll.
Ja.
Die kratzen hier langsam, aber sicher kratzen die in unserer Deutungshoheit. Da müssen wir mal ein paar Köpfe rollen lassen.
Tja.
So nicht.
Ja, aber das ist halt immer, es gibt halt immer noch genug Leute, die behaupten, dass die Sprache keine Rolle spielt. Ja, und das ist halt, war vorher schon Unsinn und ist jetzt, nach dieser Studie zeigt es halt wieder, dass es halt irgendwie durchaus eine Rolle spielt, wie du über Dinge redest und wie du, welche Wörter du verwendest. Ja. Das heißt eben nicht nur, weil wir halt immer schon das gesagt haben, dass das kein Grund ist, das nicht zu überdenken oder nicht zu ändern. Ja, und
das ist eine Frage der Mittel, die du anwendest, um es zu ändern. Und da passieren im Internet ja wirklich ein paar sehr seltsame Blüten.
Naja. Gut, ja, im Internet passiert viel Seltsames.
Das stimmt allerdings. komische Populärwissenschaftssendungen, ganz schlimm.
Ja,
grauenhaft. Ich habe noch was total Abgefahrenes gefunden.
Ja.
Und zwar hat BMW, BMW aggregiert Bewegungsdaten von Autos. Also das ist ein Modell.
Von allen oder von denen,
die sie eingebaut haben? Also die Idee ist von allen. Sie wollen, also das ist ein Modell nur. Noch gibt's das nicht, weil die Autos noch keine Bewegungsdaten senden. In ein paar Jahren werden sie das machen, jedes einzelne Auto, weil wir ja dann zumindest in Europa, eCall, glaube ich, heißt es. Heißt eCall, eDrive? Ich weiß nicht mehr. Also neu zugelassene Autos müssen dann einen GPS-Sender drin haben. Im Falle eines Unfalls, der registriert Unfälle und kann dann den Standort des Fahrzeugs übermitteln und man kann auch über eine Notrufzentrale angesprochen werden. Das heißt, im Grunde ist in dein Auto ein Handy verbaut, auf das du keinen Einfluss hast. Ja? Du weißt also nicht, ob das Handy gerade mithört oder nicht. So, ja, das ist dann, so.
Wollen nicht mitbekommen, die Sache.
BMW geht hin, aggregiert Bewegungsdaten von allen Autos innerhalb einer Region, einer Stadt beispielsweise. Mhm. Und errechnet daraus die Wahrscheinlichkeit, an bestimmten Orten einen Parkplatz zu finden. Geil, oder?
Okay. Ja, funktioniert das oder ist das
nicht? Ich habe keine Ahnung, ich habe echt keine Ahnung, ob das funktioniert. Also sie können es halt nur modellhaft rechnen. Also ob das tatsächlich funktioniert, wird man dann wahrscheinlich in ein paar Jahren merken, wenn die Leute sich darüber beschweren, dass es nicht funktioniert. Aber ich finde das total irre. Also das System guckt sich halt die gesamte Stadt an und erkennt, wo wird gerade verstärkt geparkt, wo wird gerade nicht so stark geparkt. Und das kannst du dann sicherlich auch noch irgendwie mit so Tageszeit und was weiß ich was Daten abgleichen. Ich finde total irre.
Ich überlege gerade, ob es wünschenswert ist, sowas zu haben, weil es dann ja erst wieder die Menschen dazu bringt, in der Stadt mit dem Auto durch die Gegend zu fahren.
Richtig.
Oder ob man das nicht mehr ganz anders machen soll. Ja. Aber okay, ich meine, das BMW, die werden jetzt nicht unbedingt sind jetzt nicht unbedingt neutral, was das Thema angeht.
Natürlich nicht. Nein, die probieren rum. Also kann natürlich auch sein, dass es das nie kommt. Also die forschen sich ja auch da irgendwie einen zurecht. Ich finde die Vorstellung so klasse. Du sagst so, ja, ich muss nach Mitte. Gibt es denn da jetzt einen Parkplatz? Also so Stauprognosen funktionieren ja ähnlich. Ja. Ne? Also diese ganzen kleinen an den Autobahnbrücken sind ja dann auch so Fahrzeugzähleinrichtungen. Und die können halt auch prognostizieren, ob demnächst ein Stau passiert oder ob nicht. Das ist eigentlich ganz praktisch. Also kannst du sagen, okay, nee, ich fahre mal lieber jetzt nicht los. In einer Stunde wird da und da ein Stau sein. Dann warte ich lieber noch ein bisschen.
Und ich frage mich, ob, weil das ist ja auch ein bisschen Datenschutzproblem.
Ja.
Ich frage mich, ob die Leute sich dann mehr, also mit die Leute meine ich jetzt die große Allgemeinheit, ob die sich dann mehr drüber aufregt, wenn diese Datenschutzproblematik sie in ihrem Auto trifft, als jetzt, wo sie bei ihrem Computer getroffen wird. Wollte die meisten sagen, ja, das betrifft mich nicht, habe nichts zu verbergen, kenne ich mich nicht aus. Oder ob sie dann, wenn es quasi in ihrem Auto passiert, ob sie sich dann mehr drüber aufregen oder ob sie dann genauso egal ist.
Ich bin auch genau darauf gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich dann darüber aufregen, weil das Auto ja tatsächlich so ein komisches Heiligtum.
Weil damals bei Google Street View zum Beispiel, wo es ums Haus ging, quasi, ja, da haben sie auch alle wahnsinnig aufgeregt, ja. Und die Computer im Haus, dass die komplett offen sind, das hat keinen interessiert. Aber das wäre mal abwarten, was dann passiert.
Das ist echt faszinierend, ja.
So, ich habe, glaube ich, keine Geschichten mehr übrig.
Ich habe auch keine Geschichten mehr übrig.
Ja.
Ja, dann
müssen wir aufhören.
Dann
kommt nach Würzburg, kommt nach Bamberg.
Würzburg, warte mal, wann war das? Würzburg,
sag mal. Es kommt auf an, es kann man ja dann auch irgendwie rausstellen, wenn es nicht mehr passt. Es ist Würzburg ist schon morgen, also am 15., mhm. Montag, der 15. Juni und Bamberg am 16., also Dienstag. Und das, ich glaube, einmal in der Uni, einmal in irgendeinem, irgendwo, steht dann irgendwo, kann ich noch verlinken. Aber ich bin gespannt, ob da wieder irgendwelche komischen Leute auftauchen. Also Würzburg und Bamberg, Franken, da kenne ich mich nicht aus.
So komische Leute, da, geht ja, zu Florians aber, Veranstaltung, aber Franken ist halt, ne?
Ja, es gibt ja in Bamberg, soll es Rauchbier geben.
Ja,
was, ja, ich weiß nicht, ob ich das mag, ich weiß nicht, ob ich sowas trinken will.
Probierst es halt mal. Also es schmeckt halt so ein bisschen schinkig.
Ja, aber ich will doch kein, wenn ich Schinken will, esse ich Schinken. Ich will doch, wenn ich Bier trinke, ich will doch nicht, dass Bier nach Schinken schmeckt.
Ja, aber probieren kannst du es doch mal. Wie heißt denn das?
Ja.
Schlenkerla. Genau. Ja. Ich finde das ganz, also ich könnte das auch nicht. Wenn ich da eine Flasche von getrunken habe, dann ist es auch mal wieder gut für ein halbes Jahr. Aber ich finde das ganz interessant. Ja, ist halt so schinkig oder eher, kennst du so, wenn du so in so Mittelalter Reenactment-Dörfern bist, so mit so alten Küchen, mit so,
ja,
ne, so drei, wo 300 Jahre drin gekocht wurde, ja, wo es halt auch so nach Rauch riecht. So ungefähr ist dieses
Bier. Das ist nicht so mein, oder? Nee, mal gucken.
Also ansonsten kann der Franke aber auch noch andere Biere.
Ja, ich glaube ich auch. Also wird schon klappen irgendwie. Und zur Not bekomme ich dann irgendwie noch mehr dann irgendwie. Ich bin auch bald wieder ein echten Bayern. Ich bin dann bei der Nobelpreisträgerkonferenz in Lindau. Mhm. Das ist echtes Bayern, nicht Franken. Da gibt's dann, das ist auch nicht Österreich nebenan zur Not. Wenn dann das Bier schlecht wird, dann kann ich nach Österreich rübergehen. Und es ist Vorarlberg, nicht Österreich. Aber egal, bevor wir es noch verzetteln, indem wir so ein Bier geografischen Erörterungen, machen wir lieber Schluss.
Machen wir Schluss. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Das war die Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Wer redet, ist nicht tot.